Hallo.
Guten Tag. Brille auf, Brille ab. Ist besser als angebrüllt an, angebrüllt aus.
Das stimmt natürlich schon.
Das ist so.
Hier zum Brüllen ist.
Ja, wir wollten eigentlich heute Morgen um 9.30 Uhr aufnehmen. Das hat nicht funktioniert, weil du noch nicht konntest. Dann haben wir verschoben auf 12.30 Uhr oder 12 oder irgendwie was. Deswegen bin ich dir sehr dankbar, muss ich dir mal sagen. Weil nur deswegen, weil du heute Morgen das abgesagt hast und verschoben hast, habe ich jetzt unsere Handwerker dazu gebracht, dass sie mir, guck mal, mein Zeug an der Wand klatschen.
Ah, ja, ja. Das sieht gut aus. Das sieht ganz toll aus.
Dankeschön, das habe ich mich sehr gefreut, dass das jetzt langsam Schritt für Schritt kommen wir hier auch weiter. Ja. Wie ist es bei dir so, inneneinrichtungsmäßig?
Inneneinrichtungsmäßig ist da hinten die Bühne ist, der Tonmann war da und hat die Bühne eingerichtet. Man sieht das, glaube ich, nicht so gut jetzt da. Ja, warte mal, ich kann das ja mal drehen. So, jetzt sieht man da die Bühne, ich mach mal da. Licht geht.
So. Ja, ganz dünn ist der Kai geworden, liebe Freunde. Dünn ist der Kai geworden, als hätte er tagelang nichts gegessen. Ganz dünn ist er geworden. Was ist denn los mit dem?
Ja, der ist
dünn. Ganz dünn, ja. Ist, sieht ein bisschen aus wie so ein Gewichtheber.
Alles ist alles da. Mikrostativ ist da. Hocker ist da. Bühne ist da. Monitor ist da. Ist alles da. Und wir haben auch schon Namen für das Ganze.
Mhm.
Das soll heißen mein K-Buff.
K-Buff, das K-Buff. Ja, sehr schön, ja.
Und der Tonmann war da. Wir haben angefangen, am Ton zu arbeiten. Der hat mir gesagt, ich muss einen Teppich kaufen. Die Bühne ist einmal anderthalb Meter.
Ja.
Da müssen wir jetzt einen Teppich kaufen. Haben wir schon. Und zwar ein Schlagzeugteppich haben wir gefunden.
Mhm.
Damit das gedämmt ist und vernünftig klingt. Das machen wir. Ich freue mich darauf, wenn da irgendwelche Formate dann mal irgendwann losgehen. Es ist zumindest auch so, dass ich Musik da singen kann, einsingen kann. Eigentlich das, was ich mir immer so gewünscht habe. Aber ich will ja von da auch ein Format streamen und auch vielleicht mal jemanden einladen. Vielleicht kommst du ja auch mal und wir können mal zusammen von der Bühne was machen oder was weiß ich, ich denke mal meine Toni, dass wir mit der mal einen Liederabend machen oder vielleicht erklärt sich ja auch Caroline Fortenbacher mal bereit, mit mir so einen Interviewabend da zu machen oder so. Also das, mein K-Buff, da soll einfach irgendwas stattfinden, was ich dann mal sende. Und das letztige Ziel ist, dass ich das dann bei klray.jetzt ausstrahle.
Ja. Die Bühne ist, sag nochmal, die Bühne ist einmal 1,5 Meter groß.
Ja.
Ah, das ist doof, weil ich hatte jetzt extra meine ganzen alten AIDA-Kontakte aktiviert und wollte eigentlich bei dir so Akrobaten und Seilkünstler auftreten lassen. Das geht jetzt nicht wahrscheinlich, ne?
Richtig, obwohl da oben ein Haken ist, das ist ja hier das ehemalige Kinderzimmer, da ist ein schwerer Haken.
Ja.
Da könnte ich eine dicke Tunte dranhängen oder so.
Ja, das ist doch schön. Eine dicke Tunte im Bild ist immer gut. Also ohne Scheiß, das funktioniert immer.
Ja, eine dicke Tunte mit Spiegeln beklebt als Disco-Kugeln.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ich würde dazu die Musik beitragen, denn ich zeige es mal ganz kurz. Mein Studio, kann man sehen, was dahinter steht?
Ja, da stehen Lautsprecher und zwar zwei Paar. Und ein CD-Player? Was ist denn das?
Nee, das ist kein CD-Player. Das ist ein komplettes...
DJ-Set.
Aber komplettes DJ-Set mit allem, was dazu gehört, und zwar Pioneer Alpha Theta. Das ist das Beste, was es am Markt gibt, inklusive dieser beiden Boxen, die dazu gehören. Habe ich jetzt hier schon mal ausprobiert. Das ist aber erst der Anfang, denn ich habe auch noch den entsprechenden Plattenspieler dazu. Wiki, 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 wiki. Und das heißt, ich berichte mich gerade sozusagen partymäßig auch ein, dass wir hier, gut, es ist nur Platz für, ich habe es mal ausgerechnet, 14 Leute, die hier im Keller Platz nehmen können. Für die Late Night, die wir von hier aus machen werden, im ersten Schritt, weil wir haben ja jetzt noch keinen Raum, obwohl ich schon einige Raumangebote jetzt plötzlich bekommen habe, nachdem ich das angekündigt habe. Aber ich würde gerne schon die erste Late Night einfach hier im Keller machen. Ich denke, das macht Sinn. Und das richten wir jetzt alle gerade fein ein. Da muss, wie gesagt, Technik muss noch ein bisschen was dran gearbeitet werden an den Kombinationen von verschiedenen Kameras, weil ich habe ja nur eine Kamera bis jetzt, das müssen wir noch machen. Aber ich bin guter Dinge, es geht voran. Und wie gesagt, mit dem DJ-Set, da ziehst du jedem die Hosen runter.
Ja, sehr schön.
Ja. Was man nicht machen kann bei dem DJ-Set übrigens ist, ich kann keine Kassetten aufnehmen, aber da ich ja nicht mehr attraktiv bei Frauen sein will, weil ich ja die tollste Frau schon habe, brauche ich auch keine Kassetten mehr, um die Damen damit zu beglücken. Das war früher mein Number-One-Rezept, um Mädchen kennenzulernen.
Tatsächlich, Kassetten aufnehmen?
Ja, absolut. Ich war der Meister im Kassettenaufnehmen, absolut. Ich habe also immer Kassetten aufgenommen mit so Liedern, die auch eine Bedeutung hatten. Ich habe mir ganz viel dabei gedacht und so Übergänge, ganz geile Übergänge gezaubert mit so einem kleinen Mischpult. Und das ist bei den Damen sehr gut angekommen, ja.
Ja, sehr schön. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich wollte gar nicht bei Damen gut ankommen. Ich brauchte irgendwie keine Technik. Ich glaube, die Leute waren, naja, doch, ich habe sie auch mit Musik gekriegt. Also mit meiner Vorliebe für Kate Bush und für meine Art, immer singen zu müssen und Texte, ein wandelndes Textbuch zu sein, glaube ich so. Was ich gemacht habe, ich habe Texte geschrieben. Wenn jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, schreib mal einen Text über mich, dann habe ich mir ein Lied genommen, was weiß ich, Frederick von Patti Smith, und habe einfach einen deutschen Text über eine Person dazu.
Ach toll.
Damit habe ich auch immer Likes bekommen, wie man heute sagt.
Ja, ich habe das auch. Ich habe das mit Kassetten war ein Ding. Das zweite ist, ich war halt schon in jüngsten Jahren, also im Internat selbst schon mit, keine Ahnung, 13, 14 und so, ich war der Weltmeister in Briefe schreiben, sodass die Angebetete mehr oder minder geistig außer Kontrolle gerät.
das ist aber sehr tief gestapelt.
So, auf jeden Fall war es, ja, andere Leute sind in die Diskothek gegangen. Ja, ich sag's mal ganz kurz, wie es ist. Das kann man ja ruhig mal sagen. Diskothek Pony, St. Peter-Ording. Meine Kameraden sozusagen im Sonnenhaus oder im Lünenhaus oder im Deichhaus, je nachdem, wo wir da gerade waren zu der Zeit, die sind ausgestiegen und haben dann, muss man sagen, den Mädchen, die mit ihnen zusammen in der Diskothek waren, Dosenöffner verabreicht. So nannte man früher Bacardi. Das war der Dosenöffner. Was ich ganz, ganz, ganz despektierlich und widerlich finde, im Nachhinein widerlich, was die damals gesagt haben, Dosenöffner zu was zu Frauen zu sagen oder irgendwie der Scherenöffner oder sogar ganz bittere Sachen. Ich dagegen habe mit wohlgewählten Worten einfach die Liebste umgarnt, dass sie kaum Nein sagen konnte. Es gab, muss man sagen, es gab da die eine oder andere, die ist nicht drauf eingegangen. Und ich denke mal, sie hat im Verlauf ihres Lebens, wenn sie beobachtet hat, was ich so gemacht habe, wird sie das sehr bereut haben. Aber gut, Pech gehabt, sage ich mal, Pech gehabt.
Ja, total interessant. Ich habe mal mein früherer Gitarrist, der hieß Peter Kobs. Ich hatte ja viele Jahre eine Band.
Wie hieß der?
Peter Kobs.
Koks.
Ne, Kobs.
Nein, ach, Kobs, okay.
K-O-O-B-S.
Ah, okay.
Ist auch ein sehr guter Gitarrist und auch so, also soweit ich das beurteilen kann, ich möchte mir nicht anmaßen zu beurteilen, welcher Gitarrist gut ist und welcher nicht. Aber die Gitarristen, mit denen ich gearbeitet habe, waren alle sehr gut. Und es war Peter Kobs und Jürgen Scholz. Jürgen Scholz ist mit Klaus Lage immer auf Tour und Peter Kobs ist mit Howard Carpendale, Tour, Rosenstolz, also große, große Toursachen. Macht Peter
Kobs. Toll.
Und Peter Kobs hat mal, wir haben mal irgendwie darüber gesprochen, wie unterschiedlich das ist, wenn junge Heterosexuelle und junge Schwule was aufreißen wollen, sagen wir mal. Mhm. Die Schwulen haben es einfach leicht gehabt. Weißt du, als junger Schwuler bist du in eine schwule Kneipe gegangen, du hast immer irgendjemanden gefunden und das ging ziemlich schnell. Und wenn nicht, bist du in eine schwule Sauna gegangen. Also Sex haben konntest du als Schwuler, einfach kannst du auch heute noch, eigentlich immer noch schneller als als Heteromann. Und ich weiß, dass Peter Kobs hat mir mal die Geschichte erzählt, bei mir war das, was auch mal was anderes, bei mir war das so, also ich war ja ein sehr junger Schwuler, Mann, ich war ja immer bisexuell, aber in die jüngeren Jahren hatte ich eigentlich mehr mit Männern als mit Frauen. Und wenn ich in die schwule Kneipe ging, so in den 90ern, 80er, Moment, 65, 75, ja, 80er, Mitte 80er, Ende 80er Jahre, da war ich immer ziemlich der Jüngste. Da gab es irgendwie keine jungen Schwulen, da gab es ja auch dieses ganze Regenbogengedöns und das gab es alles nicht. Und ich weiß gar nicht, wo die jungen Schwulen, nee, das stellte sich einfach später raus. Keine Ahnung, es gab wenig junge Schwule. Und wenn ich da in eine Kneipe gegangen bin, in meine Schwulenkneipe, ins Gentleman Club, dann habe ich gesagt, hallo, ich würde gerne was trinken und ich muss nachher irgendwie nach Hause. Ich habe kein Geld für Taxi. Dann war es immer sofort, hier, hier, hier. Es gab dann immer sofort Leute, die gesagt haben, ach, das machen wir. Weil da war immer klar, dass man dann in so einen Waldweg fuhr noch, auf dem Weg nach Hause und noch ein bisschen rummachte im Auto. Also das ging wesentlich schneller. Bei uns Männern, bei uns schwulen Männern geht Sex, glaube ich, schneller. So, zurück zu Peter Kobs. Peter Kobs saß mit, wie heißt der von Rosenstolz?
Ja, Plate. Peter Plate.
Plate, genau, Peter Plate. Die saßen zusammen in irgendeiner Kneipe, weil die hatten Tour und so. Und dann hat der Peter Kobs gesagt zu dem Peter Plate, und was machst du heute noch? Und dann hat Peter Plate gesagt, ich gehe noch in eine schwule Sauna oder so. Ich habe Bock, noch ein bisschen rumzumachen. Irgendwie so.
Ja.
Dann hat Peter Kobs gesagt, ihr habt es eigentlich echt gut, ne? Wenn ich mir das überlege. Also wenn ich jetzt Sex haben will und so, ich muss da jetzt in die Diskothek gehen und kann nur hoffen, dass irgendwie, also das kannst du wohl vergessen. Und dann hat Peter Plate gesagt, was kann ich für dein Leben? Und dann hat Peter Kobs gesagt, das ist ein super Liedertitel.
Ja.
Ich glaube, es gibt ein Lied von Rosenstolz, das heißt, was kann ich für dein Leben oder so. Aber das ist die Geschichte hinter diesem Titel. Ja, also so hat das alles Vor- und Nachteile. Ich glaube, dass schwule Männer schneller Sex haben. Die brauchen sich nicht so ein Gedöns einfallen lassen und müssen Kassetten überspielen.
Sprechen wir über meine schwule Erfahrung. Das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht,
Nein,
oder?
das haben wir dann. Jetzt bin ich aber gespannt. Wie viel waren es, wann und wie lange? Und wie die
Moment,
Schulen immer sagen,
Moment,
war er,
weil
guck mal, wir sagen mal, war er sympathisch?
pass auf, mein Freund André und ich waren damals in den, ich würde sagen, Anfang der 80er Jahre fand das statt, waren wir gerne in einer Kneipe, und zwar gegenüber von der Messe in Hamburg, die hieß Gewinde. Das Gewinde war daher bekannt, weil da gab es immer was zu kiffen. Und wir waren jung, unvermögend und ahnungslos, aber gut gelaunt. André hatte immer seine Gitarre dabei und konnte House of the Rising Sun spielen. Das war auch übrigens das Lied, was er gespielt hat, als ich auf die Fresse bekommen habe in der U-Bahn, wo die Leute, die uns zusammengeschlagen haben, beziehungsweise mich zusammengeschlagen haben, haben zu ihm gesagt, spiel. Und dann hat der House of the Rising Sun gespielt und ich habe auf die Fresse bekommen, kein Witz. Deswegen habe ich auch hier gebrochene Nase seitdem. Und das Ganze deswegen,
Moment,
weil
du
wir
hast in der
bekifft.
U-Bahn gesessen und dann
Ja,
was?
na, wir waren ordentlich zugekifft, kamen aus dem Gewinde und haben dann, ich habe dann, also er sagte, irgendwie saßen Leute gegenüber, das waren so HSV-Proleten, so ganz schlimme, ganz böse, bösartige Proleten. So. Der HSV deswegen, weil sie tatsächlich HSV-T-Shirts anhatten. Und dann kam der eine rüber und sagt zu mir, oder zu uns beiden, zu André und mir, und wir beide so, so völlig breit. Und dann sagt er, was guckst du meine Alte an? Und ich sage, ey Mann, ey, ich habe sie doch nicht angeguckt, wie kommst du da? Habe ich auch wirklich nicht. Also habe ich nicht angeguckt. Und dann sagt er, pass auf, mein Freund, wir können gerne nächste aussteigen. Die nächste Station war Sirichstraße, da mussten wir tatsächlich aussteigen. Und ich, Vollidiot, sage, ja, ich muss sowieso nächste raus. Das hat er als Aufforderung gesehen, mir mal ordentlich auf die Fresse zu schlagen. Das heißt, wir sind ausgestiegen, die waren zu dritt mit dem Mädchen, also zu viert sogar. Dann hat der Typ, der mit mir gesprochen hat, der hat mir ordentlich auf die Fresse gehauen. Und bevor er das aber gemacht hat, hat zu André gesagt, entweder hauen wir die Gitarre über den Schädel, dann ist sie kaputt, oder du spielst jetzt ein Spiel. Und dann hat there is a house in New Orleans. Und ich habe auf die Fresse bekommen, ist kein Witz. Und der André auf jeden Fall, der, mit dem ich zu der Zeit jeden Tag zusammen war, wir waren also am Mönckebergbrunnen bei den Punks und wir waren in der Hafenstraße und sonst wo. Auf jeden Fall waren wir dann irgendwann im Gewinde und dann haben wir im Gewinde einen Mann kennengelernt. Dieser Mann sah, ich muss jetzt in Erinnerung, das ist sehr lange her, für mich sah der aus wie der junge Jörg Knörr, also optisch. Ne, jetzt, so, ich habe auch, glaube ich, mal irgendwann Jörg Knörr im Verdacht gehabt, dass er das gewesen ist, aber er war das natürlich nicht. Auf jeden Fall sah er aus wie der junge Jörg Knörr. Einfach ein gut aussehender junger Mann mit so ein bisschen so Seitenscheitelhaarmäßig, irgendwie poppermäßig gekleidet, sehr anständig gewählt, gekleidet und so. Ein unglaublich sympathischer, netter Mensch. Und der im Gewinde hat André und mich, als wir da saßen, und das Gewinde war damals, also durfte man ja nicht kiffen und nichts, das war natürlich alles schon schwer illegal und so. Aber da gab es so einen kleinen Garten davor und da saß man dann schon mal so einen kleinen Stick durchgezogen und so. Und wir saßen, also André und ich hatten gerade unseren Stick durchgezogen und waren gut gelaunt. André spielte nicht House of the Rising Sun, sondern irgendwas. Und dann kam dieser Typ auf uns zu und sagte, hey, hallo und wie, wer seid ihr denn und so. Also ganz nett, unglaublich netter Mensch. Und wir total unbedarfte Jungs mit, wie alt waren wir da? 20, 18, 20, 18, 19, 20, irgendwas. Ja, und dann sagt er, und was macht ihr denn so? Also ja, was arbeitet ihr denn so? Und ja, nee, easy und locker und bla 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 und hin und her. So. Und dann hat er noch gesagt, ja, wo geht ihr denn auch mal in Diskotheken oder so irgendwie? Und dann wir, ja, wir gehen gerne mal ins Nach Acht auch so, wenn wir ein bisschen Kohle haben. So, Mensch, dann lade ich euch doch ein, ins Nach Acht, wenn ihr Lust habt, und so auf den Drink und so, lass uns doch mal Nach Acht treffen. Und wir, das ist ja geil. So ein Typ, gepflegt, gut aussehend, irgendwie, fette Kiste, auch ein dickes Auto dabei gehabt und so. Und dann hat er noch erwähnt, er wohnt in der Sirichstraße, was ja auch damals, also eine ganz besondere Gegend, so der Sirichstraße, Altbau, hohe Wände, und da wohnt er ja, Eigentumswohnung und so. Und ja, er hat schon Geld und ist in Führungsposition. Und wir haben gedacht, wie geil ist das denn, dass der uns einlädt, was für ein netter Mann. Und dann waren wir im Nach Acht abends und haben den da tatsächlich getroffen. Und da hat er uns Drinks ausgegeben. Ja, das ist ja so toll. Der war so nett. Und wir haben mit dem gesprochen. Der war ein unglaublich netter, unglaublich sympathischer, ruhiger, angenehmer Typ. Und dann vergingen ein paar Tage irgendwann und dann haben wir ihn wieder getroffen. Diesmal im Bishurst. Das Bishurst war das Studio 54 von Hamburg. Das Feinste vom Feinen, das Edelste vom Edelsten. Ich kam auf Lau rein, weil ich die Platten für den DJ hatte und weil ich da DJ-Kontakte hatte und sowas alles. Der André, den durfte ich immer mitnehmen. Und da war der Typ auch plötzlich. Und dann sehen wir uns wieder und dann, hey, und das ist toll, Mensch, so einen schönen Abend neulich. Ja, also möchtet ihr einen Cocktail haben oder einen Drink oder irgendwas? Sucht euch was aus, gar kein Problem. Und wir ordentlich ausgesucht und so. Irgendwann war es 3, 4 Uhr nachts. Und dann sagte der, Mensch, das ist so schade, dass ich habe da zu Hause noch ordentlich was zu kiffen und so, habe gar nichts mitgenommen. Wollen wir noch zu mir nach Hause gehen? Und ich bin doch nicht weit von hier. Ist ja Sirichstraße, vom Bishurst muss man einmal nur die Sirichstraße hochfahren, ist man ja schon da. Und die Sirichstraße ist eine Straße, die von morgens bis abends stadtauswärts geht und von abends bis morgens stadteinwärts geht. So, das ist ja so eine Wechsel-Einbahnstraße. Naja, dann sind wir da mit ihm, mit seinem Auto, dicke Kiste, BMW, 7er BMW oder irgendwie sowas, sind wir dann zu ihm nach Hause gefahren. Ne? Ganz, ganz fein. Ganz fein, die Wohnung so geschmackvoll eingerichtet, so smooth. Da hat er so ganz tiefe Couch da gehabt, einen großen Fernseher, damals einen großen Fernseher mit, weißt du, mit diese amerikanischen Dinger, die hinten so, also die waren hinten so breit, Riesenkiste. Und dann hat er da erstmal so ein bisschen angemacht, so Fernsehen angemacht und sowas alles. Und wir saßen und da hat er tatsächlich was zu kiffen, da hat so ein kleines Rauchgerät. Und dann waren wir so richtig breit und er saß in der Mitte und wir rechts und links. Und dann nahmen wir uns so beide in den Arm und plötzlich hat er meinem Freund André die Zunge in den Hals gesteckt. Und ich so. Und während er mit ihm am Rummachen war, dann irgendwie, dann habe ich so geguckt und war ganz erschrocken jetzt, so wie dass du so im Schock aufwachst, was geht denn jetzt? Und dann fing er bei mir an und war da am Rumwurscheln und wollte, ich sage, hier, pass auf, mein Freund, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Dann war er aber trotzdem ganz entspannt und sagte, ja, dann würde er eben mit André rummachen, wenn mich das nicht stören würde. André sagte, er sei aber auch überhaupt gar nicht homosexuell und wollte damit nichts zu tun haben. Und dann war dieser Abend, muss man sagen, ein bisschen gestört. Und die homosexuelle Fantasie von dem Mann haben wir komplett zerstört. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Und ich glaube, er ist uns immer aus dem Weg gegangen, weil er ja auf der Piste unterwegs war. Aber es war ein sehr, das ging innerhalb von Sekunden, hat es fupp gemacht. Und der ganze Abend und die ganze Stimmung und das ganze easy, locker going war plötzlich alles weg. Fupp, hat das gemacht. Und er wollte eigentlich nur wahrscheinlich mit uns rummachen irgendwie. Insofern ist das, was du geschildert hast, so wird das gewesen sein.
Aber ihr seid ja total, was seid ihr naiv gewesen, ne?
Total. Komplett. Komplett naiv. Und es war auch nicht, man muss jetzt sagen, ich bin dem ja auch nicht, also ich nicht wie Howard Carpendale, dass ich mich jetzt hinstelle und sage, ich wurde missbraucht. Ich war so ein Quatsch. Ja. Wir waren kleine Jungs, breit, dumm, ja, und haben uns da eingelassen und dann gehört das mit zur Erfahrung dazu. Da ist es halt so. Man kann ja Nein sagen, haben wir ja gemacht. Also so. Und das war dann aber, wie gesagt, die gemütliche Stimmung war dann ganz schnell vorbei und dann wollten wir auch nicht mehr zusammen Fernsehen gucken. So. Ja, und dann, das war meine einzige Erfahrung in dieser Richtung. Deswegen, ich habe da leider, was soll ich sagen? Ich habe da. Bin da nicht eingestiegen in das Geschäft. Es ist, wie es ist. Ja.
Mich wundert das ja immer total, dass das für manche Menschen so klar ist, dass sie das nicht sind. Also das zweifle ich nicht an,
Gar
aber
nicht.
mich wundert das immer. Also weißt du, dass das für manche Menschen total klar ist? Nee, ich bin nicht schwul. Das
Also ich kann dir das Erstaunliche ist das, ne? Ich habe mich das auch gefragt, weil man, also ich gehe, mir ist das völlig egal. Die können sich auf der Straße ablecken, machen, tun, wenn sie sich einen runterholen gehen, ist mir auch egal. Ich kann das alles angucken, ja. Aber ich bin unangenehm berührt, wenn zum Beispiel im Film, so in Filmen, ja, so eine homosexuelle Szene ist mir unangenehm beim Zugucken. Und da habe ich das irgendwann mal Kirsten erzählt und sagt, die, was, das geht mir genauso. Also diese zwei Frauen, die da rummachen, ist mir einfach unangenehm. Und das ist gar nicht, das hat nichts, glaube ich, mit Flexibilität zu tun, sondern der Mensch ist einfach irgendwie so, wie er ist. Also, pff. Ja. Ist ja auch egal. Also jeder kann ja machen, was er will.
Nicht, dass es wieder jemanden strikt daraus dreht, dass du sagst, es ist dir unangenehm.
Ja, wenn ich das doch selber nicht angucken mag, also ich mag ja in manchen Filmen zum Beispiel, ich finde das ganz schlimm, wenn Filme künstlich optisch aufgeladen werden, indem Erotik-Szenen da sind, die mit dem Film nichts zu tun haben und den Film nicht nach vorne bringen, der Geschichte nicht dienen, sondern einfach irgendwie, wo man schon sieht, dass der Regisseur gesagt hat, ich will die mal ficken sehen und das war's. Da habe ich auch keinen Bock, bin ich auch unangenehm berührt. Also auch wenn es Hetero-Szenen sind.
Valentina und ich gucken ja immer so eine Serie, irgendwas. Momentan gucken wir Blue Jacket. Das finde ich
Ja.
heftig. Und da gibt es auch solche so Knutschszenen und Sexszenen und so. Also jetzt nicht so. Aber naja, wo du merkst, da geht jetzt was zur Sache. Da sagt Valentina, ruft dann immer, Papa, vorspulen jetzt. Sie will immer nichts sehen.
Ja, aber so geht es mir auch. Mir geht es wie Valentina. Bitte vorspulen. Wenn es nichts zur Sache, also wenn es wichtig ist, weil in der Sekunde,
Es tut doch gar
wo
nichts.
der eine Mann den anderen umarmt und holt das Messer raus, ja, um es dann von hinten oder irgendwie, dann hat es ja mit der Geschichte zu tun. Aber ansonsten brauche ich das Privatleben von diesen Menschen nicht sehen. Da bin ich einfach, vielleicht bin ich ein bisschen spießig oder so.
Ich habe jetzt neulich, ich höre ja selten NDR. Also wenn ich ehrlich bin, nur dann, wenn ich vergesse, mein Handy mit ins Badezimmer zu nehmen. Ich gehöre nämlich zu den Menschen, die ihr Handy mit ins Badezimmer nehmen, weil ich im Badezimmer eine Boombox habe, die Wasser aushält. Jetzt Boxen, die habe ich, ach, die bestimmt 15 Jahre. Eine der ersten Boomboxen. Die steht bei mir in der Dusche. So, und dann mache ich mir nämlich immer mein Radio an, meistens Kontrafunk, und dann höre ich in der Dusche mein Kontrafunk. So, wenn ich das aber nicht mit habe, dann höre ich auch mal, weil man sich ja auch anders bilden soll, höre ich NDR. So, und da kriege ich, und meistens ist es so, ich warte nicht drauf. Wirklich, ich warte nicht darauf, dass ich oder etwas eingeordnet wird, aber du, es passiert einfach.
Ja.
Der Info an und es geht um eine Serie, die wohl momentan gerade abgeht bei Netflix. Eine Comedy-Love-Story. Da gestern ein Bild von gesehen.
Office Love oder Love Office oder Office irgendwas?
Ist der Footballer oder was?
Office Affair?
Ja, es kann sein.
Ja.
Die wird da besprochen, da gibt es wohl irgendwie so gerade so einen Boom von oder so. Und wie gesagt, ich habe mir den Titel gar nicht gemerkt, aber wie das besprochen wurde. Und zwar wurde das besprochen, ja, das ist total die tolle Serie, weil der Mann aussieht, wie man sich Männer halt früher gewünscht hat. Also der große, so ein Hühne und durchtrainierter Körper, gestählter Körper und so, also der Mann. Aber das Ungewöhnliche ist, er interessiert sich auch dafür, ob seine Partnerin beim Sex kommt oder nicht. Und er betont auch, dass ein Nein ist. Wo ich dann so dachte, oh, schon wieder Gedönsradio. Könnt ihr das nicht einfach so besprechen? Aber ich hatte das noch nicht zu Ende gedacht. Der Gedanke kam dann auf bei mir. Zu Ende gedacht wurde der Gedanke dann, als diese Filmkritikerin dann sagte, also im ganz Großen und Ganzen, das ist eine super Serie. Das einzige Manko, es geht in der ganzen Serie nur um heteronormative Beziehungen.
Sehr widerwärtig.
Es
Widerwärtig.
hat eine schwarze Trans-Schwuchtel gefehlt.
Ja.
Dann wäre der nicht durch.
Einbeinig.
Ach, und da habe ich dann wieder gedacht, oh nee, muss denn das jetzt sein? Geht denn es nicht ein einziges Mal ohne?
Und weißt du, was das Irre ist? Die Justizministerin hat gerade gesagt, sie möchte jetzt neue Gesetze schaffen. Erstens, das finde ich eigentlich gut. Die Verjährungsfrist von Vergewaltigung von 5 auf 20 Jahre hochsetzen. Okay, meinetwegen, für mich alles okay. Wobei ich gespannt bin, wie sie nach 20 Jahren nachweisen wollen, was vor 20 Jahren passiert ist zwischen zwei Menschen, aber egal. Aber dann setzt sie einen drauf, um sich selber in ein Licht zu setzen und erzählt eine komplette Quatschgeschichte. Und zwar Quatsch nicht im Sinne von der Intention, sondern Quatsch im Sinne von dem Ergebnis der Sache, wenn man das dann durchsetzt, was sie da erzählt. Und zwar hat sie gesagt, heute gilt ja, ein Nein ist ein Nein. Also, ich bin mit einer Frau in einem Raum, Ja, es geht um, ich frage Sie, wie ist es denn? Wollen wir schön Sex haben? Sie sagt nein, bitteschön, dann muss ich respektieren, dass sie nein gesagt hat. Übrigens, ganz irre, wenn die Frau zu mir sagt, ob ich bitte mit mir Sex haben darf und ich sage nein, gilt das für mich genauso. Dieser Aspekt fällt meistens komplett weg. Aber so
Ja.
ist nein, ist ein Nein. Jetzt will sie was anderes machen. Sie möchte das ändern und zwar dahingehend, dass man jetzt, um Sex zu haben, ein eindeutiges Ja braucht. Das sagt sie so. Dann steht sie da und dann siehst du die und dann sagt sie das so daher und du fragst dich, sag mal, Fräulein, denkst du eigentlich nur von hier nach morgen oder die nächsten 5 Zentimeter oder denkst du auch eins weiter? Zwei Menschen sind unterwegs. Es geht um Sex. Wie will man danach beweisen, dass jemand Ja gesagt hat oder nicht? Will man das immer dokumentieren? Bist du mit deinem Handy und sagst, hier sind die Miriam und ich zusammen, wir werden jetzt Sex haben. Miriam hat Ja gesagt. Miriam, sag bitte noch mal Ja. Ja, sie hat Ja gesagt. Wir sehen es. Jetzt werden wir Sex haben. Das Problem ist das, selbst wenn du das machst und die Miriam sich hinterher beschwert und sagt, sie hätte aber dann zwischendurch wieder Nein gesagt, weil sie dann doch nicht mehr so sicher war, ob sie das Riesending verkraften kann, zum Beispiel, ja, hat sie ja Nein gesagt. Es ist immer eine Nummer zwischen zwei Leuten, außer im Swingerclub vielleicht, wo es Zeugen gibt, aber ansonsten sind es zwei Menschen. Es gibt immer Aussage gegen Aussage. Diese Gesetze, diese Idee, es ist kompletter Bullshit. Es ist einfach irrsinniger Quatsch. Und dieses ganze Gequatsche um diese Gerechtigkeit und Sexualität, alles, wir haben das doch nie gehabt. Ich meine, ich habe doch gerade die Geschichte erzählt. Beschwere ich mich über den Typen, dass der es gemacht hat? Nein, ich bin da reingeraten, ich bin naiv gewesen, ich habe was gelernt für mein Leben und es war nicht mein Ding. Das war's. Es hätte ja auch mein Ding sein können.
Ganz abgesehen davon, unsere Großmutter hat uns immer gewarnt, die hat immer gesagt, Männer, die schick eingerichtet sind und großzügig und Geschmack haben und
Hat sie?
gepflegt aussehen, da muss man vorsichtig sein. Das sind eventuell Schwurbeln. Und wenn man
Vielleicht sogar
Frauen
homosexuell.
ist, ja.
Vielleicht sind die sogar ein bisschen homosexuell. Das kann ja sein, dass sie Schwuchteln sind, aber auch homosexuell vielleicht. Das kann sein.
Aber ich stelle
Tja.
mir das gerade vor, dass. Stell dir mal vor, das geht im Swingerclub ja auch. Wenn du dann sagst, du bist da vergewaltigt worden, dann musst du dann sagen, diese Szene mit dem Handy. Wollen wir, also wir haben jetzt Sex, höre ich ein Ja.
Ja, nee, und vor allen Dingen. Das ist die Miriam. Sie hat sich bereit erklärt, mit dem Jürgen, mit dem Hans, wie heißt du nochmal, Michael und dem Mohammed Sex zu haben. Muss man heute immer dazu tun, sonst wird es ungerecht. Ja, sie hat jetzt Ja gesagt. Ja, sag mal Ja. Und Miriam so, ja, ich bin total notgeil. Ja. Wie soll das? Das ist doch so ein Blödsinn, diese ganze, oh, es geht mir so auf den Senkel. Und das Irre ist das, während der Zeit, während sowas diskutiert wird, allen Ernstes, geht das gesamte Land zugrunde. Diese Justizministerin, ja, hat ein Riesenproblem, weil diese ganzen Urteile nicht mehr gesprochen werden können, weil sie gar nicht genug Richter haben. Dieses ganze Anklagescheiße, dieser Paragraph 188, dieses Aufhalten mit Beleidigungs, das ist dermaßen außer Kontrolle geraten und sie sind so weit weg von der wirklichen Welt. Ich meine, ganz ehrlich, ich sag mal so, in dieser arabischen Fibel, die in Hamburg aufgetaucht ist, steht ja drin, man sollte Vergewaltigung immer nur in der Gruppe machen, weil dann ist man erstmal mehr Zeugen. Nämlich, ne, da ist wieder, nehmen wir wieder das Beispiel Miriam. Es tut mir leid für alle, die Miriam heißen übrigens. Ist mir jetzt willkürlicher Name sozusagen, ja, willkürlich eingefallen und ist nur stellvertretend. Auf jeden Fall, wenn die Gruppenvergewaltigung stattgefunden hat und Miriam beschwert sich hinterher, dass sie gruppenvergewaltigt worden ist und dann sagen 7 Jungs, sagen, ne, sie hat gesagt ja. Und dann ist es 7-1. Wie willst du denn die Wahrheit rauskriegen? Es ist einfach Bullshit. Es ist Quatsch. Fertig. Und dieses immer, ne, ich meine, jetzt ist ja das Neueste ist ja, dass jetzt alle immer sagen, mutmaßlich. Der Typ, der in Belfast jemanden den Kopf abschneiden wollte, ja, und den übel zugerichtet hat, der ist ja mutmaßlich Sudanese, der mutmaßlich Allahu Akbar gerufen hat, was auf dem Film drauf zu sehen ist, überall, und der mutmaßlich den Kopf abschneiden wollte. Mutmaßlich, das sagt man, weil man muss ja mutmaßlich sagen. Ey, die Sache ist so eindeutig, wie sie eindeutiger nicht sein kann. Fertig aus. Steh dazu. Und nervt
Ich
mich
habe das
nicht.
gesehen, Jan Karon hat das gepostet bei Twitter irgendwie. Hast du das Video angeguckt? Wie ist denn das nun an die ausgegangen? Hat er überlebt? Ich wollte das nicht mehr sehen. Ich hatte
Also
Angst.
ich habe das Bild gesehen, vor allem von dem Typen, wie der hinterher aussah. Der hat überall große, ganz tiefe Schnittwunden. Hier oben am Kopf, hier an der Seite, überall. Ein Auge hat er verloren, das andere Auge ist schwer angegriffen. Und der wollte den Kopf abschneiden. Die sind durchgescheppert. Wir haben lauter Irre in unseren Innen nach Europa gelassen. Alles Bekloppte, die ganzen Bekloppten, die als erstes gerannt sind, sind anscheinend die Bekloppten. Und die am meisten darüber klagen. Ich habe da gestern gerade das Glück gehabt, einem kleinen größeren Meeting teilzuhaben, bei uns auf dem Marktplatz in dem wunderbaren türkischen Restaurant, was da ist. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber die am meisten sich rassistisch äußern, sind die mit Migrationshintergrund. Die haben so die Krawatte auf die, die hier eingewandert sind und sich scheiße benehmen. Du machst dir keine Vorstellung. Was die sagen, wenn ich das sagen würde. Hier, nimm mich mit. Die nächsten 3 Jahre bin ich erstmal in U-Haft. Was die sagen und was die machen würden und was die machen wollen und wie sehr die diese ganze Situation hassen und wie widerwärtig die das alles finden und wie es ihnen auf den Sack geht und dass sie auch nicht mit denen in einen Topf geschmissen werden wollen und sowas alles. Ne? Und das sind welche, das sind Unternehmer, die haben einfach 2 Restaurants. Ganz tolle Menschen, freundlich, großartig. Und der eine spricht jetzt nicht so richtig Deutsch, aber der ist unglaublich nett. Deswegen ist es doch völlig egal. Er kann sagen, hiermit möchtest du das, das und das haben. Dann macht er das. Das schmeckt exzellentes Essen zum fairen Preis. Es gibt keinen Grund, irgendwas gegen diese Menschen zu sagen. Aber die haben alle darunter zu leiden.
Ja, das ist das Problem.
Ja.
Stell dir mal vor, jetzt du bist hier und fühlst dich wohl, hast dafür gearbeitet, dass es dir gut geht und dass du hast dich integriert und so. Und dann stehst du dauernd unter Generalverdacht wegen dieser Leute. Deshalb soll man ja immer sagen, man soll die nicht unter Generalverdacht nehmen. Aber
Ist ja
Generalverdacht ist
richtig.
ja dann immer, wenn du Missstände aufzeigst, ist es ja immer Generalverdacht.
Ja, da waren so zwei, hat er erzählt gestern. Da waren zwei Leute da, die hier in dem Bereich in Hamburg, wo wir wohnen, für die Linke arbeiten. Die haben so Plakate auch aufgestellt und so zu der Wahl. Deswegen kannten die sich. Ne? Und die, immer wenn die da sind, dann sagen die immer, die linke Bazille, da ist linke Bazille. So. Aber die diskutieren immer noch so. Und dann hat er den gefragt, wie der das denn sieht. Und der Linke hat dann gesagt, ja, da müssen, also es ist ganz wichtig, dass immer mehr Leute zuwandern und so weiter. Da hat er gesagt, wer bezahlt das denn? Ja, die Stadt. Ja, wer denn? Die Reichen. Ja, wer sind denn die Reichen? Ab wann ist man die Reiche? Da sagt der Typ von den Linken, also in dem Stadtteilparlament oder so ist der da, da hat er zu ihm gesagt, ja, reich sind die, die also im Monat so über 2000 Euro haben. Bist du irgendwo auf dieser Welt irgendwo unterwegs? Da hat er gefragt, ja, wie kommst du denn mit 2000 Euro klar? Ja, ich wohne bei meinen Eltern. Ich meine, wäre noch schöner, wenn die Geld nehmen wollen. Ah, so, wie ist denn mit Essen? Ja, Essen brauche ich nicht bezahlen, ist ja bei meinen Eltern. Und deswegen ordnet er die Welt so ein. Ja, und der ist bei den Linken, der hat bei den Linken was zu sagen. Also zumindest hier in diesem Teil von Hamburg sitzt er da als ernstzunehmende Kraft. Ich meine, wie kann man solche Leute überhaupt, so da hat er natürlich da jetzt, also war kurz vor Ladenverbot. Am Ende hat man sich geeinigt, die Penner in einer Ecke sitzen zu lassen und zu ignorieren. Aber das sagt er allen Ernstes da denen und hält da große Reden und sowas alles. Also das.
Ja, sowieso furchtbar, wenn du überlegst, dieser ganze Reichenhass, den
Irre.
wir gerade erleben, finde
Da
ich.
sagt hier, Heidi nimmst den Reichen weg. Ist ja die, die ist ja mit hier mit, hat ja kein Problem mit Verstaatlichung. Die haben auch alle kein Problem, dass es in der DDR in die Hose gegangen ist, und im Rest der Welt, überall, wo Kommunismus, Sozialismus, war alles in die Hose gegangen. Die haben kein Problem damit, dass diese ganzen Menschen herkommen mit ihrer Kultur, die sie herbringen, die dazu geführt hat, dass ihre eigenen Länder völlig im Arsch sind. Da haben die das sehen die alles gar nicht. Das ist denen egal. Wir leben in einer Zeit, wirklich, also in der Zeit der absoluten Dummheit, Ignoranz, des Wahnsinns und der Selbstdarstellung. Und da sind wir mittendrin und müssen sehen, wie wir da irgendwie überleben. Übrigens, apropos überleben, wie war es WM-Feeling bei dir, Fienchen?
Ich wusste gar nicht, dass sie angefangen hat.
Du bist nicht alleine. Das geht, 70% der Deutschen nehmen bis jetzt nicht an der WM teil. Das hat es überhaupt noch nie gegeben. Sie haben uns die Nationalfreude, ja, die Nationalmannschaftsfreude oder die Nationalfreunde oder die Deutschlandfreude oder so, haben sie uns systematisch ausgeprügelt, die Linksgrünen in den letzten 4 Jahren oder 5 Jahren.
Das ist doch auch, dass es in Amerika stattfindet, doch bestimmt auch. Das ist der böse Trump und das ist so, ist das nicht auch?
Wahrscheinlich, und das ist ja auch wegen den Zeiten doof.
Interessiert Fußball überhaupt nicht.
Ja. Also ich meine, du hättest heute Morgen 4 aufstehen können, um zu sehen, wie Tschechien gegen Südkorea verliert. 2:1. Hättest du sehen können, wenn du um 4 aufgestanden wärst, aber du stehst halt nicht um 4 auf.
Nein, ich bin ja nicht mal um
Nein.
9 aus dem Bett gekommen, damit wir den
Nein.
Podcast machen können, weil ich die halbe Nacht nicht geschlafen habe. Aber mir ist vorhin so eine Parallele eingefallen, wo du sagst, weißt du, das ist ja vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber egal. Wie sich Migranten fühlen, die hier integriert sind, die sich hier wohlfühlen, sich hier sicher fühlen und sich hier aufgehoben fühlen, wenn die anderen sich daneben benehmen. Das Gleiche haben ja eben ganz furchtbar viele Schwule, die ja auch leider immer noch über den Tellerrand fallen, immer wegen dieser ganzen LGBTQIA2S-Plus-Schwuchtel.
Ja,
Das ist
ist so.
total interessant. Ich habe da Bilder gesehen vom CSD in Dresden, wo keiner war.
Nee, da waren 12, das ist der 12-Leute-CSD.
also die Frage ist, sind da viel zu wenig? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Hattest du das nicht auch gepostet? Waren da wirklich so wenig Leute?
Entschuldigung, eine Sekunde. Hörst du das Klingeln jetzt oder macht das Zoom weg?
Ich
gehe mal kurz ran, warte.
Würde ich nicht hören.
Hallo Kevin, grüß dich. Ich bin in dieser Sekunde gerade, ja, ich bin am Interview, aber du bist jetzt mit mir hier drin. Ich würde dich danach direkt anrufen einfach.
Ja, verehrten Zuschauer, Kevin ruft.
Tschüss.
Der ist alleine zu Hause.
Nein, das ist der Kevin vom HSV.
Aha.
Da kommt was. Obacht.
HSV und Kevin?
Mhm. Und der ist in nicht unwichtiger Position, der Kevin. Ja.
Kevin, ich werde das mal googeln. Kevin HSV?
Ja.
Kevin Keegan?
Ja, schon nicht schlecht. Ist ein bisschen länger her allerdings. Und der spricht auch Englisch.
Der macht mir Angst.
Liebe Freunde, man muss sagen, der K. Ray arbeitet an einer zweiten Karriere und zwar Sherlock K. Er wird eines Tages ein ganz großer Ermittler werden, liebe Freunde, in Sachen zum Beispiel Betrug in der Ehe, Ladendiebstahl, das sind seine Spezialgebiete. Da wird er sich drum kümmern, wird eine Detektei aufmachen, die seinesgleichen sucht. Und man wird nicht nur detektivisch betreut, nein, man wird auch noch dabei gut unterhalten. Es gibt immer einen Witz mit auf dem Weg, man erfährt, dass seine Frau hat einen beschissen und das kriegst du noch einen Witz dazu. Das ist total toll. Das ist die lustigste Detektei der Welt. Jetzt bei K-Ray im Angebot.
Also Kevin Keegan, du meinst den? Ich weiß das nicht, will das jetzt auch?
Nein, das war nicht Kevin Keegan, das war ein anderer, es gibt mehrere Kevins.
So, aber jetzt Kevin Keegan ist der ist HSV.
Who's ja, der hat in den 70er Jahren, 80er Jahren beim HSV gespielt.
Und ich kriege aber schon wieder Angst und denke, auf den lässt du dich ein, der sieht aus wie ein Hunde. Der sieht vom Blick aus so, das ist auch so ein seriöser Geschäftsmann wie der Hunde.
Absolut, nee.
Der ist sehr seriös, der Huhn kann sich da gewesen. Machen Sie mal hier weiter, gehen Sie mal hier. Das ist so ein bisschen meine Schätzung. Ja. Wir haben früher im Alcazar-Kabarett in Hannover, da haben wir zwei Chefs gehabt, die waren immer da, mittwochs. Und die waren beide alkoholkrank. Der eine hat immer Fernet Menta getrunken und was der andere getrunken, ich glaube Korn oder so. Und die kam mittwochs immer, da war der Laden immer leer, weil da waren immer diese furchtbaren Chefs da. Die kamen zusammen, setzten sich zusammen an Tresen und soffen sich dann im Laufe des Abends auseinander. Es gab nämlich zwei Tresen. Und die saßen erst immer zusammen, dann hatten die irgendwann so viel im Kahn, dass die sich in die Haare hatten. Und dann saß der eine am einen Tresen im Laden und der andere am anderen Tresen. Und es war ja mittwochs, da waren vielleicht 20 Gäste drin und dann konnte das passieren, dass du auf der Bühne standst und dass dann der eine zum anderen gesagt hat, wer hat denn den Scheiß engagiert? Ja, ich nicht. Du holst da immer so eine Scheiße hier in den Laden. Wegen dir können wir sowieso noch mal irgendwann zumachen. Ach, du hast doch schon wieder viel zu viel getrunken. Und ich stand dann auf der Bühne und habe gesagt, meine Damen und Herren, mittwochs müssen Sie nicht kommen, da haben wir hier immer Muppet-Show. Wie kam ich denn jetzt da drauf? Ach so, da die haben sich dann, irgendwann war denen auch egal, wer die bezahlt. Die sind dann, es gab, was weiß ich, 32 Stufen waren das, glaube ich, nach oben aus dem Kellerlokal.
Ja.
Und dann gingen die besoffen an irgendeinen Tisch und haben gesagt, haben Sie gar nichts mehr zu trinken? Nein, ich habe, ja, dann bestellen Sie sich mal was. Und sonst können Sie mal 32 Marmortreppen rauflaufen. Aber flott, das ist nämlich mein Laden hier, machen Sie Umsatz. Sie lachen ja gerade auf Kredite.
Ja, diese freundliche Kundenbehandlung gab es anscheinend früher auch schon.
Das ist so ein bisschen die hunkische Gastfreundschaft.
Absolut. Und das Ganze gepaart mit einer, wie soll ich sagen, mit diesem Eindruck, dass man selber das Maß aller Dinge ist und über allem steht. Ist halt mein Laden. Ansonsten ist, wie habe ich jetzt richtig verstanden, bei dir ist noch keine WM, dieses WM-Feeling ist noch nicht da, wie im Rest von Deutschland auch nicht, das ist gut.
Ich bin ja auch als Kind aus dem Fußballverein geflogen, weil ich mich immer mit den Gegenspielern unterhalten habe und das ist auch bislang echt immer so geblieben, dass ich mich dafür nicht interessiere. Ich habe gestern kurz mal rüber geblickt zu meiner Frau, die ja immer aussieht, als wenn sie gleich abreißt, weil sie hat immer eine Mütze auf, wegen Glatze.
Ja.
Immer eine Handtasche wegen Medikamente. Und den Schlauch, das kriegt sie immerhin, den geschickt zu verbergen. Aber wenn ich dann in die Küche komme und sie steht da im Bademantel, da was durchaus auch ein moderner Strickmantel sein könnte, dann denke ich, oh, wo will sie denn hin? Ach so, sie will gar nicht weg, weil sie eine Mütze auf hat. Also wir haben hier ganz strenge und lustige Rituale
Wie,
gefunden.
sag doch mal kurz, wie geht's dir denn überhaupt? Geht alles in die richtige Richtung?
Es geht alles in die richtige Richtung. Wir sind total glücklich darüber, dass sie quasi fast nebenwirkungsfrei ist. Jetzt geht sie Montag wieder ins Krankenhaus. Jetzt Montag beginnt tatsächlich so eine saure Gurkenzeit für uns alle. Das beschäftigt auch die Familie ein bisschen. Es hängt hier so eine kleine dunkle Wolke drüber, weil sie mindestens 4 Wochen ins Krankenhaus geht für die abschließende Chemo, bei der man das Immunsystem ganz zerstört. Und dann geht es in die finale Rückenmarkswende-Transplantation und dann nochmal, was weiß ich, 14 Tage dran hängen und ja, also bis zu mindestens 4 Wochen wird sie im Krankenhaus bleiben.
Sag noch mal kurz, also das System von Chemo ist, damit wir auch was lernen, für die, die es nicht wissen, ist den Körper sozusagen sein eigenes Immunsystem komplett zu nehmen, dann durch eine Injektion ins Rückenmark von einem anderen Spender oder was, weiß ich nicht, das Zeug rein und um dann wieder ein neues Immunsystem aufzubauen, sozusagen. Das ist die Idee.
Und dieses neue Immunsystem, da, und deshalb muss man eben zusehen, dass diese Leukämiezellen, also das ist ganz grob erzählt, dass sie eben, wenn es eben geht, im ganzen Körper vernichtet sind. Deshalb vorher schon die ganzen Chemos, die sich um bestimmte Teile, bestimmte Organe, bestimmte Zellen im Körper kümmert und die zerstört. Und jetzt beginnt halt quasi die finale Zerstörung des kompletten. Eigentlich wird man da kurz vor den Tod gebracht. Dann wird das.
Das ist ja irre.
Und das ist, ich glaube, die Transplantation, der gibt es dann am 22. und dann wird das dann beobachtet und ja.
Das
Jetzt ist
heißt, du bist da praktisch die nächsten 4 Wochen kannst du auch gar nicht auftreten, nichts machen, sondern jetzt bist du dann komplett, musst du komplett zu Hause sein, Kind und alles das machen und zwischendurch darfst du ab und zu mal besuchen gehen oder was?
ja. Muss dann irgendwie so ein Raumanzug anziehen, da mich total abschotten. Und dann kann ich sie besuchen mit so einem Anzug und Kappe und alles. Ja, man sieht aus
Krass.
dem Weltall.
Krass.
Und ja, und dann, das heißt, ja, jetzt ist wieder die nächste Phase, wo ganz lange nichts ist. Also, ich glaube, jetzt ist es so geplant, dass wirklich erst im. Ich glaube, erst im September es wieder richtig losgeht. Es ist alles abgesagt, weil das für die Familie gebraucht wird und für Valentina auch, die das übrigens sehr gut, das ist, es gibt, eigentlich gibt es ja nur gute Nachrichten, so blöd wie es ist. Ich bin zwar gar nicht so gut drauf, weil mich das alles doch ein bisschen mitnimmt und auch meine Zähne, man merkt ja auch immer, dass ich immer noch Schwierigkeiten mit dem Sprechen habe. Auch da gibt es eigentlich super Nachrichten, könnte man ja vielleicht auch mal sagen. Ich glaube, am 29. Juli bin ich damit durch.
Was muss da jetzt noch passieren?
Die haben jetzt gestern quasi gescannt. Ich habe jetzt hier quasi oben die Implantate sind freigelegt. Hier unten, die sind freigelegt. Also ich habe hier 5, hier 5 und hier 4. Die sind alle freigelegt jetzt. Da sind so Stifte drunter, so Metallstifte. Die gucken jetzt auch raus. Und gestern ist das alles abgescannt worden. Der Kopf wurde vermessen, der Biss wurde gemessen von der Seite und der Zahntechniker war da. Und jetzt fangen die an, quasi diese Prothesen zu bauen, die man dann quasi auf diese Stifte aufsteckt.
Das heißt, du kaust jetzt auf Stiften?
Nein, ich habe ja jetzt dieses Provisorium, das wird oben drauf geklebt. Da ist so ein
Ah, okay.
Segel drin, was man mit Zahnkleber da drauf klebt. So, also mit Dentalhartcreme. Und hier unten habe ich gar nichts. Darum schnallt sich ja auch immer so. Weil das Teil, was hier unten ist, der Unterkiefer hat ja keinen Griff. Am Unterkiefer hast du einfach keinen Griff.
Ja.
Da gibt es nichts. Das kannst du nur reinlegen. Oder du kannst es kleben. Aber dieser Kleber, der hält halt nicht lange. Und für meine Shows ist es immer so, das schaffe ich gerade so Stunde, Stunde, 15 Minuten und dann muss ich aber Backstage und muss das wieder nachkleben oder. Denn wenn du das gar nicht machst, dann läuft dir der ganze Sabber hier vorne immer zusammen.
Ja.
Und liebe Leute zu Hause, ich weiß, ihr habt echt jetzt, ich weiß nicht, wie lange es schon geht, ein Jahr oder, naja, seit Januar mit diesen ganzen Katastrophen überhaupt. Und ihr habt mir da, wenn wir das alles durchhaben, dann habt ihr mir da echt super durchgeholfen. Und ich merke einfach, es ist einfach total, es geht mir so dermaßen auf den Sack, auch jetzt, wenn ich hier spreche, dass man dauernd seine Spucke da runterschlucken muss und man einfach so schlecht sprechen kann und so. Ja, mir tut das auch leid, dass wir immer wieder auf dieses Thema kommen.
Aber
Aber.
du kannst doch jetzt Programm machen. Wenn du jetzt zwar nicht auftreten kannst, kannst du doch hier im Kalbuff, kannst du doch Geschichten von der Zahnfee aus dem Kalbuff senden.
Ja, das Kalbuff ist ja noch nicht fertig. Das ist ja das Problem.
Ja.
Aber da will ich ja hin. Also, naja, das kann, werden wir natürlich machen können, wenn ich jetzt, wir sind ja dabei. Also, das ist der Plan schon. Du meinst
Ja.
bis September, bis Anfang September. Ja, das
Ja.
ist der Plan, dass ich dann Sachen aus dem Kebuff sende
Da
hier.
würde ich also einmal die Woche Neues von der Zahnfee, kann man doch machen.
Ja,
Da gibt es ja
natürlich.
das medizinisch, das zahnmedizinische Update, ist doch ein spannendes Format aus dem Kalbuff, live aus dem Kalbuff. Du wolltest gestern mich ja angerufen, weil du beim Zahnarzt gelegen hast, als du gerade Zeit hattest. Leider hat das nicht geklappt mit dem Senden. Das war sehr schade, weil das muss horribel ausgesehen haben, was du mir zeigen wolltest.
Hier so Metallstifte alle so, also
Ja.
so Dinger, so Moonraker
Ja.
und ja, um das abzuschließen, also worüber ich mich natürlich freue, ist, das wird mit sehr viel Bedacht gemacht vom Zahnärzte aus Buchholz. Das sind wirklich total tolle Leute. Das ist eine Zahnärztin, die mir gestern erzählt hat, dass sie 43 Angestellte hat. Und der Chirurg, der kommt da ja immer hin, das ist Herr Pollitt, keine Ahnung. Der Chirurg kommt da immer hin und hat da quasi ein Kieferchirurgie, macht diese Implantologie, kommt aus Süddeutschland und kommt, was weiß ich, dreimal im Monat, macht das da und behandelt dann die Leute. Mich unter Vollnarkose dann, nicht weil ich Angst habe, dann dreimal war das unter Vollnarkose. Das ist ja auch etwas, was mit einem macht, aber das war alles sehr mühsam. Aber die gute Nachricht ist, dass wir jetzt, also der Plan ist, eigentlich war der Plan, dass wir am 4. August fertig sind, aber Yvonne hat ein Veto eingelegt und hat gesagt, tun Sie uns doch einen Gefallen bei den vielen Terminen, die jetzt kommen, zwecks anpassen und neu gießen und abformen und abdrücken und schleifen und was weiß ich, können wir da nicht das ein bisschen nach vorne ziehen, denn ich spiele ja wieder in Wacken. Und in Dortmund im Spiegelzelt, irgendwie Anfang August am 2. im Spiegelzelt, am 3. in Wacken.
Wann ist Wacken? 3. August?
Ich glaube, am 3. August.
Ja.
Und dann wäre das natürlich toll, wenn man dann fertig ist. Weil Wacken und sowohl Dortmund, das ist ein großes Zelt, als aber eben auch Wacken. Wacken sind ja dann immer ein paar tausend Leute, die da vor der Bühne sitzen. Das ist schon, sind wichtige Auftritte und ich wäre dann natürlich auch total froh. Und die hat dann gesagt, ja, wir machen es jetzt so. Am 29. sind sie durch und dann haben sie bis zum 2. und 3. August haben wir noch mal Zeit, was anzupassen. Und dann hat das Ganze, nur damit ihr wisst, wie lange, warum mich das auch so nervt. Ich meine, diese intensive Behandlung jetzt hat dann gedauert, würde ich mal sagen, einen guten Jahr. Aber der Prozess, denn man hat ja schon mal versucht, drei Implantate zu setzen, das hat ja nicht gehalten und das hat ja nicht funktioniert. Und da wird ja prozessiert, auch mit dem Zahnarzt. Das läuft seit 6 Jahren. Also seit 6 Jahren habe ich diese Malessen mit den Zähnen. Sechs Jahre. Und dieser Prozess, das ist immer noch nicht durch. Mein Rechtsanwalt, ich bin jetzt auch langsam ein bisschen sauer. Kennt jemand Herrn Rechtsanwalt Knob? Der geht mir auf den Sack langsam. Und
Ja.
der schiebt wir haben wieder eine Frist verlängert. Wir haben wieder eine Frist verlängert. Und irgendwie traue ich dem nicht mehr. Wenn du das Vertrauen in deinen Rechtsanwalt verlierst, das ist total ärgerlich.
Ja.
Weißt du, ich habe zwischendurch den Zahnarzt getroffen, mit dem
Der
ich
das verbockt hat.
telefoniert. Und
Der
der
das
hat
verbockt hat.
was?
Der
Ja,
das
der das
verbockt hat,
verbockt
ja.
hat. Und der gesagt hat, ich habe ja Schreiben von ihrem Anwalt gekriegt und so. Und können wir das nicht irgendwie so? Ich möchte nicht, dass wir vor Gericht gehen und so. Können wir das nicht so machen? Ich zahle Ihnen das, was Sie ausgelegt haben. Das zahle ich Ihnen wieder, aber was der da an Schadenersatz und das will ich nicht. Und hin und her, so. Und ich habe gesagt, das können wir machen. Weil ich einfach Frieden haben will und Ruhe haben will. Ich will nach 6 Jahren,
Abschluss.
willst du das einfach
Vorbei.
machen.
Abschluss. Weg. Ja.
Diese Implantate sind rausgefallen. Die waren halt schlecht beraten und die waren vielleicht auch billig. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Jedenfalls sind sie alle rausgefahren und den ganzen Ärger habe ich nur deshalb gehabt. Ich habe mir ja diese Zähne alle ziehen lassen auf seinen Anraten hin. Der hat gesagt, wir machen da 3 Implantate rein und fertig. Also so. Und dann hat das nicht gehalten, dann waren die Zähne aber weg. So, das ist das Problem. So. Und ich habe dann gesagt, das können wir machen. Ich rede mit meinem Anwalt und mein Anwalt hat mir das dann wieder ausgeredet.
Ja, aber
Dort
ganz
hilft aber
ehrlich,
nicht weiter.
nee, und hättest du es bei mir erzählt, weil ich wäre einmal zum Arzt gegangen, hätte mit dem gesprochen, wäre das Thema vom Tisch gewesen. Dazu braucht man keinen Anwalt eigentlich, weil wenn es so ist, dass der weiß ja, was er verbockt hat. Und es geht ja letztlich darum, auf der einen Seite, das ist viel wichtiger noch als diese Schmerzensgeldgeschichte und sowas, ist es abzuschließen. Es hat mit deinem
Das.
heutigen Leben nichts zu tun. Es ist im Hinterkopf und es stiehlt dir Energie, die du für andere Sachen brauchst. So ist es.
Genau. Und deshalb, ich bin jetzt froh, also ich bin gespannt. Yvonne ist ja diejenige, die sich hinter all diese Dinge klemmt und die hat sich auch, ich hatte diesen Rechtsanwalt schon aufgegeben. Ich rede jetzt zwar jetzt gerade sehr aus dem Nähkästchen, aber ist egal. Ich hatte diese Sache eigentlich schon aufgegeben und Yvonne hat dann gesagt, nein, ich lasse den nicht von der Angel. Das ist ja meine Yvonne. Yvonne ist ja wirklich,
Ja.
die hat gesagt, ich lasse den nicht von der Angel. Ich rufe den immer wieder an und seitdem ruft die da wöchentlich an und jetzt, und ich habe heute mit ihr telefoniert, sage ich, ich fühle mich sowas von verarscht von dem, sagt sie, ich auch. Aber ich habe den heute angerufen, die Frist ist wieder verlängert und warum und so und wir sind am Überlegen, ob wir jetzt irgendwie, was weiß ich, da gibt es ja irgendwie eine Anwalts, wie nennt man das, wo man sich beschweren kann über Anwalt. Irgendwas stimmt da nicht, weil ich will das auch abgeschlossen haben.
Das bei der Anwaltskammer, ich habe das ja auch gerade das Thema, man hat ja einer, es hat ja jemand mein Haus gekauft, der auch Anwalt ist im maritimen Bereich allerdings und sowas alles. Und da passieren auch komische Sachen. Deswegen, da gibt es die Anwaltskammer für, die kennt sich damit sowas aus und kann dann entsprechend beraten. Auf der anderen Seite hilft auch das dir nichts, weil das Ding muss abgeschlossen werden. Fertig aus. Das ist von gestern, von vorgestern, von vorvorgestern. Das hat mit dem Leben nichts mehr zu tun. Es kostet nur Energie. Der soll die Scheiße zahlen und das ist gut. Das wird er sowieso machen, weil er möchte natürlich nicht vor Gericht. Aber er hofft darauf, und das ist das, was dein Anwalt mitmacht, das Spiel anscheinend, dass es so lange sich hinzieht, bis man irgendwann so entnervt ist, dass man noch günstiger wegkommt. Und das würde nicht passieren. Das geht nicht.
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich ist das natürlich so. Ich bin ein Mensch und ich spiele mich ja nicht. Das ärgert mich
Ja.
da im Moment auch gerade immer ein bisschen in diesem Podcast, um mich mal wieder ein bisschen klein zu machen. Aber ich bin ganz ehrlich, durch diese ganzen Kämpfe und durch dieses ganze Auf und Ab, bin ich einfach, ich bin halt im Moment nicht so da. Ich bin mehr so, ich bin einfach ein bisschen weit weg von allem. Manchmal fehlt mir die Prise Humor. Ich bin sehr in mir selber drin und in dieser Situation und mit diesen Zähnen zu Hause und so. Aber was ich bin, das ist, als ich den getroffen habe, als ich am Kupferteich spazieren gegangen bin, da habe ich den Zahnarzt getroffen. Da hat er gesagt, wo ich sie so sehe, habe ich gedacht, ich spreche sie mal an. Und ich denke, ist das wieder der fremde Mann von mir? Ich habe den gar nicht erkannt, weil er hatte diesen Fahrradhelm auf und so. So. Und dann habe ich dem ganz ehrlich gesagt, sage ich, entschuldigen Sie, mir geht es ja nur darum, ich wollte da gar nicht hin, da wo wir jetzt. Da, wo man jetzt ist, Schmerzensgeld und was weiß ich und so, das war gar nicht von mir anberaumt. Es war einfach nur, dass das zum Anwalt gegangen ist, war eigentlich, der Witz ist, dass das zum Anwalt gegangen ist, ist eigentlich nur, weil ich einen Gutachtertermin verpasst habe. Durch Corona habe ich einen Gutachtertermin verpasst und meine Krankenkasse hat gesagt, damit ist das Thema jetzt beigelegt. Sie haben den Gutachtertermin verpasst. Und weil Sie den verpasst haben, ist das Thema jetzt durch. Sie können da nichts mehr reklamieren. Und darum bin ich zu dem Anwalt gegangen und habe gesagt, das kann nicht angehen, dass wenn zu Corona läuft alles schief und ich habe diesen Gutachtertermin verpasst. Deshalb möchte ich einen neuen Termin beim Gutachter haben. Und dann hat der Zahnarzt gesagt, was ist denn da überhaupt passiert? So ist diese Geschichte eigentlich überhaupt
Ja.
bekannt. Sie müssen da etwas gegen unternehmen. Das habe ich dann dem Zahnarzt erzählt und habe gesagt, mir ist das viel lieber, wir kürzen das ab, weil der Zahnarzt hat mir dann gesagt, passen Sie mal auf, ich mache das so. Der Ihnen entstandene finanzielle Schaden, den haben Sie übermorgen auf Ihrem Konto. Dann brauchen wir uns nicht streiten. Alles, was Sie bezahlt haben, überweise ich Ihnen zurück. Und dann ist das gut. Und ich kann auch mit dem Implanteur sprechen, der das implantiert hat. Der würde auch das, was Sie da ausgelegt haben, dazu würde ich den kriegen, der würde das auch Ihnen wieder zurückbekommen.
Ja.
Dann hätten wir alle unsere Ruhe. Und dann habe ich gesagt, das mache ich.
Ja.
Dann habe ich den Anwalt angerufen und der hat gesagt, nein, das machen Sie nicht. So, das heißt, wenn ich jetzt hier in Butnikowski gehe,
Ach,
dann gehe
ja.
ich jedes Mal, hoffentlich treffe ich diesen Zahnarzt nicht.
Aber soll ich dir was sagen? Der Anwalt, warum hat der Anwalt das gesagt? Der hat das deswegen gesagt, weil er weiter daran arbeiten will, weil er Kohle haben will. Es geht einzig und allein um Kohle deines Anwalts.
Was
Das
ist
ist.
natürlich. Natürlich, aber ich meine, ich bin auch ganz ehrlich, es ist natürlich schon so, dass diese Behandlung, die jetzt hier ist, die wird ja teilweise von einer Zahnzusatzversicherung abgedeckt, aber das kostet richtig viel Geld.
Ja, klar.
Wo ich dann natürlich auch froh bin, wenn mir das jemand abnimmt, weißt du? Als
Ja.
wir haben das ja angefangen zu planen, bevor das alles,
Aber
weil das
wenn du
hat.
damit vor Gericht gehst, ne, vor 5 Jahren passiert hier gar nichts. In 5 Jahren ist die Kohle, die du jetzt bekommen wirst, gar nichts mehr wert. Vergiss es einfach. Das Ding musst du abgeschlossen. Aber weil zumal ist eben das Schlimmste ist nicht das mit dem Geld, und das ist alles nachvollziehbar. Und da mag der Anwalt oldschool-mäßig da noch irgendwie in so einer Begründungsschleife stecken. Aber die Wahrheit ist, man muss sich die Scheiße von der Backe schaffen und manchmal eben auch mit Schmerzen. Ich würde immer sagen, pass auf, du zahlst das Implantatzeugs, du zahlst das, was ich da sicher nicht bezahlt habe, alles zurück, du gibst mir 1.000 da oben drauf, Thema durch. Und das Ganze machst du bitte morgen. Das war's. Das ist genau das, was die einzige mit dem muss es weg. Man muss die Scheiße weghaben. Das
Wollte
ist das.
nett sein und bin auch so, wie ich halt bin. Ich habe dem
Ja,
gesagt,
das ist das Problem,
ich bin
ja.
auf ihrer Seite und ich finde es total toll, dass
Ja.
sie hier nachts mit dem Fahrrad oder abends im Dunkeln war, dass wir hier vorbeifahren und sich die Mühe machen und mich nochmal ansprechen. Und ich kann Ihnen das jetzt sagen, das war von mir auch gar nicht so gedacht. Ich habe überhaupt nichts gegen Sie. Ich kann da ja auch nichts dran ändern, aber ich kümmere mich darum. So können wir es machen. Dann habe ich mir das ausreden lassen von meinem Anwalt. Jetzt stehe ich wieder da wie der Trottel. Weißt
Deswegen, und du hast es im Kopf. Also, man muss einfach dem Anwalt, der Anwalt hat ja das zu tun, was du willst. Der soll jetzt eine Einigung machen. Und zwar, ich würde hier 48 Stunden möchte ich eine Einigung haben. Ansonsten ist der Anwalt entlassen und du machst es selber. Fertig.
Also das ja, tut mir leid, lieber Zuschauer, aber das sind so Sachen, die mir ja im Moment echt im Moment durch den Kopf gehen und dann mit meiner Frau natürlich. Wie gesagt, bislang ist das alles, läuft das ja alles super und sie ist dann quasi nebenwirkungsfrei und man weiß halt eben nie, wie es letztendlich ausgibt. Es gibt dir keine eine Garantie und es sagt dir auch keiner, kein Arzt sagt dir, das geht hundertprozentig gut aus. Die Ärzte sagen alle, die Zeichen stehen auf gut. Was ich so super finde und total toll, ist, dass ein Ende in Sicht ist, zumindest ein vorläufiges Ende, dass man von da sagen kann, so, wir hoffen jetzt, dass das funktioniert, genauso gut funktioniert, wie alles andere funktioniert hat. Dann gehen wir einer zumindest schon mal aussichtsreicheren, fröhlicheren Zukunft entgegen, was ich perfekt finde. Am 29. sind meine Zähne fertig. Da, und was ich allerdings am allerbesten finde, ist, dass meine Tochter das alles so gut mitgespielt hat. Das finde ich, dass wir null Sorgen haben mit meiner Tochter. Ich werde mit meiner Tochter nochmal tatsächlich so ein Therapiegespräch machen. Da gibt es Therapeuten, die das im UKE anbieten und das will Valentina auch, damit man nicht irgendwie noch irgendwo was findet, was sie vielleicht vergraben hat. Denn das stelle ich bei mir halt einfach fest. Die Momente bei mir, also man kann bei mir in die Show gehen, da bin ich eine Granate. Und Yvonne sagt immer, du bist momentan so gut, wie du noch nie warst. Du bist so lustig. Und vielleicht ist es diese Entspannung, dass ich dann auf die Bühne gehe oder so. Heute Abend, falls jemand Lust und Zeit hat, bin ich ja in der Reeperbande auf der Bühne. Aber zwischendurch die Zeit bin ich momentan irgendwie nicht das oder der, der ich sonst war und der ich, und das bedauere ich ein bisschen. Das stelle ich fest hier im Podcast auch. Das macht mich immer ein bisschen traurig, dass ich irgendwie immer denke, du bist nicht, mir fehlt irgendwie die Leichtigkeit oder so. Und dafür, Boris, bewundere ich dich. Du hast die, weil du machst ja auch so viel Scheiß durch im Moment, aber du bist immer noch mein Sonnyboy. Und es gibt immer zwei Dinge so, die ich habe, wenn dieser Podcast kommt, dann denke ich immer, weißt du, wenn du vorher schon etwas machst, wenn du etwas machst, von dem du irgendwie denkst, anschließend hast du kein gutes Gefühl dabei, dann belastet dich ja das ja auch. Also dieses Podcast machen, mache ich ja, mit diesem Gefühl gehe ich immer dahin. Aber wenn es
Ja.
dann gelaufen ist, dann habe ich, was mich betrifft, immer nicht unbedingt das gute Gefühl, aber ich kann mich auf dich verlassen. Und ich wundere mich immer, wie du das machst.
Ich sagte, das ist meine Mentalität, ehrlich gesagt. Ich hab so viel Scheiß erlebt in meinem Leben. Ich habe solche Abstürze gehabt von ganz oben nach ganz unten, von einem auf den anderen Tag. Ich habe erlebt, mehrfach, wie alle mein ganzes Umfeld plötzlich weg war. Also, wenn du bei ProSieben Chef bist, hast du ein Umfeld, die lieben dich alle, die sind alle lieb zu dir, nett und stehen ständig da und hello, hey Boris, der Beste, der Größte hin und her. In der Sekunde, wo du da rausfliegst, macht das Fupp und die sind alle weg. Und keiner kennt dich mehr. Im Gegenteil, wenn du danach dann zum Sender gehst und sagst, pass auf, ich habe hier eine geile Idee und sowas alles, wo sie vorher alle gesagt haben, Mensch, das ist super, toll, müssen wir auf jeden Fall, ja und ja, dann gucken sie dich an ganz mitleidig und sagen zu dir, ja, ne, passt im Moment gerade nicht. Tschüss. Und das habe ich mehrfach erlebt. Und ich habe erlebt, wie es ist, wenn du keine Kohle hast für Strom und für sonst irgendwas. Ich habe so viel Scheiß erlebt. Meine tatsächliche Erkenntnis für mich selber ist, wenn ich mich gehen lasse, ne, wenn ich sage, oh, ich kann nicht mehr oder sowas alles, dann geht's richtig den Bach runter und zwar richtig. Und in der Sekunde, wo ich aber sage, ich mache einfach weiter, ich mache weiter, es ist so, ich glaube daran, dass es weitergeht. Ich weiß auch genau, zum Beispiel das, was ich jetzt hier mache mit meinem Kanal und so, ich weiß genau, dass das richtig ist. Ich weiß, dass es für mich das Beste ist, deswegen mache ich das. Und wenn ich auch keine Kohle dafür kriege und das im Endeffekt noch nicht richtig was bringt, das ist der richtige Weg. Und diese freien Medien sozusagen den Leuten bekannt zu machen, die das nicht kennen, das ist der richtige Weg. Das ist das, was man jetzt tun muss. Ich glaube da ganz fest dran. Und ansonsten habe ich eine stabile Familie, das ist gut. Und ja, ich mache einfach weiter. Ich hab so oft erlebt, dass in den schlimmsten Krisensituationen, ja, irgendwie irgendwas passiert ist und bums, war ich wieder da. Und das wird auch so weitergehen. Das wichtigste Learning in der jetzigen Zeit ist, dass man keine Zeit verschwenden darf für wertloses Menschenmaterial. Das ist ein ganz böses Wort, aber genauso ist es. Es gibt Menschen, die sind komplett wertlos. Die haben keinen Wert. Die haben wie soll ich sagen, keine Moral, keine Ehre. Die können nichts und die sind nichts wert. Und um diese Menschen, egal was die machen, die sind es nicht wert, in meinem Leben stattzufinden und auch in anderen Leben sollten die lieber nicht stattfinden. Und die eliminieren sich selbst, aber es gibt halt genug Leute, die viel damit verschwenden, sich darüber aufzuregen, über dieses wertlose Menschenmaterial. Und das ist mir, wenn die wertlos sind, sind sie wertlos. Dann sollen sie vor sich hinkrebsen, die Amöben, ist mir völlig egal. Aber sie haben mit mir nichts zu tun. Und das ist, glaube ich, das, was den meisten Menschen zurzeit am meisten Kraft raubt, dass man so viel mit wirklich schlechten, bösen, miesen Menschen zu tun hat, die probieren, wie so Blutegel oder Zecken in sein Leben einzudrängen und sich eine Borreliose in den Körper reinzuzecken. Weil die einfach davon leben. Die leben davon, Schlechtes zu tun, böse zu sein, abartig zu sein, keine Ideen zu haben, andere Leute zu beklauen, zu lügen, zu betrügen und sowas alles zu machen. Und dieses muss man sich fernhalten. Wenn du da einsteigst in das Geschäft und wenn du dich mit solchen Leuten beschäftigst, dann geht es dir schlecht. Wenn du zum Beispiel jetzt im Theater hörst, da sagt irgendjemand, ja, der K. Ray ja mit seinem Programm, der ist ja ein Nazi, der darf bei mir nicht mehr auftreten. Wenn du dich jetzt einlässt darauf und darüber diskutierst und das anfängst zu argumentieren oder zu schreiben oder so, es ist völlig sinnlos. Im Gegensatz zu früher, so wie wir aufgewachsen sind, wo man argumentieren kann, ist die Zeit nicht mehr da zum Argumentieren. Es gibt auch kein Interesse. Sie wollen ja nichts lernen, die wollen ja nichts begreifen, die wollen ja auch gar nichts hören, die wollen nur eins, die wollen dich fällen. Und jede Sekunde Energie, die du ihnen gibst, macht dich verrückt. Und das habe ich komplett abgelegt. Mir ist das total völlig egal. Ich habe Sachen erlebt, ich habe auch Sachen gehört in letzter Zeit, so was andere Leute gemacht haben hinter meinem Rücken oder so, dass normalerweise, ja, wenn ich in den 80ern noch wäre, würde es einen Hausbesuch geben oder sonst irgendwas, gibt es aber nicht mehr. Interessiert mich nicht mehr. Mir ist es total egal, weil es kostet nur Energie. Und die Energie, die wir haben, besonders weil wir ein bisschen älter sind, ist begrenzt. Und deswegen muss man die einfach weglassen. Lass die machen. Lass die doch ihr Leben führen. Ich mache mein Ding und fertig aus. Das verpulverisiert sich. Und das fängt an bei der unfreundlichen Verkäuferin im Supermarkt, geht über den unfähigen Friseur, der dir ein Loch schneidet und auch noch 60 Euro dafür haben will. Ja, man kann sich darüber aufregen. Aber du bist da hingegangen, du hast es eher das gemacht, da ist ein Loch drin, fertig, das war's. Ich reg mich nicht mehr auf. Also ich probiere das ganz abzulegen und das hilft mir extrem. Ich schlafe besser, ich bin entspannter. Und ich merke, dass dieses Fokussieren auf Sachen, die einem wichtig sind, also sei es nur meine kleine Sendung morgens oder Podcast oder keine Ahnung, beim Homeoffice zu sein oder mit Jens zu sprechen oder so, das sind alles Sachen, die mich nach vorne bringen, die mir Spaß machen und die mache ich. Und dieses Positive, ne, diese Batterien positiv zu laden, das macht einen unglaublich stark. Und du hast ja auch, ich meine, guck mal, das, was du baust da dein Studio richtig aus, du hast deine Bühne, das ist ja geil, das hat ja sonst keiner. Darauf muss man sich konzentrieren. Und was die anderen sagen und was die machen, tun, ich lösche die ganze Scheiße, wenn jemand irgendwas Blödes drunter schreibt. Es ist mir auch egal, ob jemand sagt, ob man, du bist ja gar nicht offen für Kritik, du löscht Kommentare. Na und? Es ist meine Seite, es ist mein Leben, ich mache, was ich will, gehe aus meinem Leben weg, tschüss, aus, vorbei, das war's.
Naja, das
Und
ist
das hält mich, das weißt du, das hält mich so, das hält mich energetisch sauber. Ich möchte die Scheiße nicht mehr. Ich möchte es einfach nicht mehr. Ich habe keine Zeit mehr für sowas. Die Welt ist so unglaublich radikal, böse, asozial geworden. Und es ist ja tatsächlich so, dass sogar mit reiner Asozialität, siehst du ja bei hier diesen ganzen Reality-Formaten und so, da ist unglaublich viel asoziale Menschen sind, da die wirklich komplett, die sind nicht sozial, die sind asozial. Also so. Und die haben wenig Bildung, unglaubliche Rücksichtslosigkeit und sind grundböse Menschen. Und haben damit auch noch vor der Kamera Erfolg und kriegen auch noch da irgendwelche Jobs durch. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich will damit nichts zu tun haben. Sorry.
Ja, das ist auch die richtige Einstellung. Also, ja, im Prinzip ist das bei mir ja auch so. Wenn ich diskutiere, dann tue ich es ja, um dran zu lernen. Aber das sind dann nur, also das hat man ja neulich schon. Das sind diese Themen, wenn es um Cancel Culture geht oder so. Aber ich komme auch immer mehr zu diesem Punkt, dass es ja halt viele Leute eben, die haben eben nichts anderes, die haben sich das so zum Beruf gemacht.
Ja.
Sich irgend so einen Aktivismus auf die Fahne zu machen oder so pseudogut zu sein, das finde ich auch immer interessant. So Leute, die so pseudogerecht nach außen sind und über andere urteilen, weißt du, so.
Ja, genau.
Aber nicht um die Welt besser zu machen, das ist ja immer der Punkt.
Nee.
Nicht um die Welt besser zu machen, sondern um selber besser dazustehen. Und oft ist es dann auch noch egal, also oft geht es auch nur noch um finanzielle Dinge. Es geht oft dann auch nur noch da um Geld zu scheffeln. Also, das finde ich auch
Ja,
interessant.
also ne, diese Idee zum Beispiel bei YouTube, dass wenn du bei YouTube mit anderen Leuten Streit anfängst, dass du dadurch Geld verdienst, das ist ja so, weil du erweiterst ja sozusagen deinen Klientenkreis um den Klientenkreis der Leute, mit denen du Krawall anfängst. Ich habe gar keinen relevanten Klientenkreis und wenn jemand mit mir Krawall macht, kriege ich immer Leute von irgendwoher dazu, weil die Leute, die aus den anderen Kreisen kommen, die gucken dann bei mir immer rein, dann stellen sie fest, dass ich ein feiner Kerl bin und dass da Spaß macht und bleiben bei mir. Ich profitiere davon, mir ist das völlig egal. Und wenn jemand, ich habe das neulich gehabt, wir haben ja richtig guten Draht zu YouTube und zu Google vor allen Dingen. Und wenn du dann weißt, also wenn du dann die realen Namen rauskriegst über die IP-Adresse und selbst bei VPN haben wir inzwischen eine Möglichkeit, das ist auch ganz geil. Das heißt, du kriegst ein bisschen raus, wer diese Menschen so sind und was die machen. Und dann guckst du dir das an, wer die sind und was die machen. Da lohnt sich nicht mal, es lohnt sich nicht mal, irgendwas dagegen zu machen. Das Einzige, was man machen kann, ist eben, und das ist das Tolle, dass inzwischen bei, das ist wirklich auch für uns, glaube ich, eine richtig gute Nachricht, weil Google möchte nur eins. Google möchte positive, kreative Inhalte. Die möchten YouTube füllen mit positiven, kreativen Inhalten. Die möchten den ganzen Driss nicht mehr haben. Die möchten keine kopierten Sachen haben. Die möchten keine künstlich geschaffenen Themen haben. Die möchten positive Auseinandersetzungen mit den Inhalten haben, weil für die zählt, je länger du bei ihnen im Kanal bist, desto mehr Werbung siehst du, desto mehr Kohle verdienen die. Und positive Inhalte, in schlechten Zeiten ist es so, dass positive Inhalte mehr verkaufen als negative Inhalte. Also die Idee, dass wenn du hier Krawall machst, ja, dass du dann Zuschauer an dich bindest, ist Blödsinn. Das gibt es nicht mehr. Und das will Google gar nicht, weil das keine wertigen Zuschauer sind. Krawall, Menschen, die Krawall wollen, Menschen, die Streit wollen, die Hass und Hetze verbreiten wollen, die sind nicht werberelevant und die haben auch keine Fans, die werberelevant sind, weil die sind aggressiv, negativ und nicht aufnahmebereit. Jemand, der das macht, was ich mache, nämlich mit guter Laune hier ein bisschen was vortragen und den einen oder anderen mal einen reinwürgen oder so, aber auch freundlich und auf nett und auf lustig, sind Themen, die die Leute glücklich machen. Und wenn du glücklich bist, gönnst du dir ein oder zwei Werbebreaks mehr. Das bringt wiederum den Kollegen von Google Geld. Die wollen Positivismus haben in einer negativ, immer negativ werdenden Zeit. Und das ist das, was wir erfüllen. Deswegen kann uns das alles völlig wurscht sein. Die Zeiten haben sich geändert und wenn man dann noch halbwegs gute Kontakte hat, kann man das auch so ein bisschen kontrollieren und so. Aber das ist der Grund, ich wollte nur, weil du hattest ja gefragt, warum ich da so gute Laune habe. Ich habe da deswegen gute Laune, weil ich weiß, was ich mache und weil mir das Freude macht und weil mir der Rest egal ist.
Ja, ich habe das auch. Also ich muss dir sagen, der Kampfgeist, ich muss mal eben was googeln hier, weil ich wollte dich was fragen. Mein Kampfgeist, der erwacht dann ja auch immer, aber ich merke halt eben, also deshalb musste ich ja heute Morgen absagen, weil ich einfach so schlecht geschlafen habe. Ich habe dann die ganzen Streitereien, ich habe momentan auch ein paar Streitereien in meiner Familie am Hals und so, und das beschäftigt mich momentan. Also ich glaube, es ist einfach, weil Vanessa am Montag ins Krankenhaus kommt. Und dann wieder so ein Albtraum beginnt, so ein Mini-Albtraum irgendwie. Naja, Albtraum, nee, es ist kein Mini-Albtraum, es ist irgendwie ein Albtraum. Es ist wieder verändert, es ist wieder das, was wir da ja jetzt gerade gehabt haben. Und ja, und ich glaube, wird alles zu viel.
Diese Streitereien übrigens mit Familie auch, da habe ich auch komplett abgestellt, findet bei mir nicht mehr statt. Wenn jemand nicht einverstanden ist bei dem, was ich mache, da bin ich auch altersdebil inzwischen irgendwie. wenn jemand damit nicht einverstanden ist, dann eben nicht. Also ich muss auch gar nicht drüber diskutieren, ist mir völlig egal.
Ja.
Fang doch an, nerv mich doch. Also, und wenn jemand was Wirkliches zu sagen hat, und wenn es wirklich hatte neulich jemand, der hat mir sehr ausführlich ein Mail geschrieben, da ging es darum, dass ich mich lustig gemacht habe über Namen anderer Leute, ne? Heidi Reichenschreck zum Beispiel, oder Heidi, nimmst du die Reichen weg. Das ist nicht schön, das macht man nicht. Macht man sich nicht drüber lustig. Dass jemand mich Bobbele nennt oder sonst irgendwas, ist keine Entschuldigung, sondern man soll die Namen von Leuten.
Oder was?
Ja, der hat mir vorgeworfen, dass ich mich lustig mache über andere Leute Namen. Wo ich auch denke, okay, da sitzt du zu Hause, machst dich darüber lustig. Aber es war so, das war vernünftig formuliert. Und es hatte den Hintergrund, dass ein Name zu einem gehört und dass man kein Recht hat, den Menschen anzugreifen, bla bla bla, nur um ihn anzugreifen und so. Also für mich eine sachliche Auseinandersetzung, die total okay ist. Habe ich auch freundlich geantwortet und habe gesagt, dass ich das nicht ändern werde, sondern ich das mache, wie ich will. Aber dass ich weiß, was er meint und dass ich das okay finde. Finde ich super, total in Ordnung. Aber ansonsten, so dieses Thema Streiten auch, ne? Weißt du, wir haben nicht mehr so viel Zeit und wir haben Wichtigeres zu tun. Und Streiten lohnt nicht. Es kommt, wenn es so ist, dass der Streit dazu führt, dass sich was verbessert, dass er eine vom anderen lernt und so, aber es ist nicht mehr die Zeit. Die Menschen sind nicht so drauf, dass sie beim Streit etwas erreichen wollen, sondern sie wollen nur, wie du es vorhin gesagt hast, sie wollen sich selber inszenieren. Sie wollen sich selber erhöhen, sie wollen sich selber besser finden, sie wollen profitieren davon, dass sie mit dir streiten, weil sie denken, dass andere Leute das interessant finden, dass sie sich mit dir streiten. Das ist mir scheißegal. Und ob die aus der Familie kommen.
Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Also Streit habe ich auch, es geht mir grundsätzlich, mir ist einfach der Kragen geplatzt bei mehreren Leuten, weil ich in dieser Situation, die wir jetzt haben hier, ich erwarte keine Rücksicht. Aber wenn mir der Kragen platzt, so wie es jetzt passiert ist, dann denke ich, ja, hättest du mal ein bisschen Rücksicht genommen. Man hätte auch mal ein bisschen Rücksicht nehmen können. Weil, weißt du, so gerade jetzt, und da bin ich ziemlich unnachgiebig, und das tut mir, auf der einen Seite tut mir das sehr leid, weil ich sonst immer jemand bin und sage, der Klügere gibt nach oder so, das ist eigentlich immer meins gewesen. Der Klügere gibt nach und man geht immer drauf zu und so. Aber in dieser Situation, ich habe das erste Mal in meinem Leben, dass ich denke, nein, das ist mir, was da passiert ist, von zwei Leuten ist das, das ist mir einfach zu weit gegangen und ich gebe jetzt nicht nach, ich will das nicht mehr. Das belastet mich zwar trotzdem, aber ich habe auch keine Lust, wieder eine Diskussion anzufangen, indem ich das Thema wieder aufgreife.
Nee.
Es gibt für mich nur eine Möglichkeit, und zwar die, ein Telefonat, dass hier das Telefon klingelt, mich diese Personen anrufen und sagen, es tut mir leid, wollen wir noch mal reden. Dann ist das in Ordnung. Aber ich habe nicht die Kraft und nicht den Willen, das kenne ich bei mir eigentlich nicht, anzurufen und zu sagen, wollen wir noch mal reden. Erstens habe ich das in der Vergangenheit oft genug getan. Und zweitens, in dieser Situation jetzt ist für mich irgendwie, nein. Nein, kann ich nicht. Ganz ehrlich, ich kann es auch nicht so ad acta legen.
Nee, und das ist, weißt du, was auch das Ding ist? Das ist, hat, glaube ich, auch so mit das Learning aus Corona ist auch, wenn ich heute jemand angucke, ne, der damals zu mir gesagt hat, wenn du dich nicht impfen lässt, wie und alle anderen und bla und hin und her, du bist eine Gefahr für die Menschheit und so. Und heute kommt raus, dass es eben alles Blödsinn ist und dass ich doch recht hatte und so. Wenn der zu mir kommt und sagt zu mir, Mensch, Boris, damals so, da waren wir echt schief gewickelt, tut mir leid, was damals war, so habe ich was gelernt draus und okay, Thema für mich durch, vergesse ich. Aber die Menschen, die das nicht machen und die sich damals scheiße verhalten haben und die heute denken, man geht da einfach so drüber weg und redet nicht mehr drüber, ist für mich durch. Das habe ich im Kopf und das vergesse ich auch nicht. Und da bin ich auch nicht, ich finde es nicht mal nachtragend, sondern ich finde es konsequent. Einfach, weil das sind Menschen, die dich wegen jedem Scheißdreck, also es gibt ja Menschen, die dann nur darauf warten, dass du irgendeinen Fehler machst, die sich hier, die unseren Podcast anhören und sich irgendwas ausdenken, was man irgendwie gesagt haben könnte. Das gibt es ja. Also Menschen, die davon leben, das sind eben solche Blutsauger und so. Was habe ich mit denen zu tun? Das ist deren trauriges Leben, dass sie angewiesen sind drauf, bei anderen Leuten irgendwie Ärger zu verbreiten und so. Das muss man einfach auch abhaken. Früher hätte ich gedacht, man müsste da noch was tun, Erziehungsmaßnahmen einleiten, mit denen diskutieren, machen, tun, ihnen irgendwas beibringen vielleicht, ihnen zeigen, dass sie da ziemlich falsch gewickelt sind und so weiter und so fort. Heute, die Zeit habe ich nicht mehr. Die Zeit hast du mit 20, vielleicht noch mit 30, aber doch nicht mehr mit 60 oder 50 hast du nicht mehr.
Das stimmt auch. Ja. Also insofern, ich merke das auch gerade, bin auch ganz ehrlich, also ich bin auch keiner, der so Süßholz raspeln kann, aber ich merke das auch gerade, dass ich denke, ja, was ist so diese... Bei mir kommt gerade diese Kavallerie, reitet gerade aus der Burg über die, aus der Wasserburg über die Brücke ins Land und die sagen, ja, so, es geht weiter. Und da möchte ich, du lehnst dich so zurück, als wenn du jetzt aufhören willst. Wir sind auch
Nee.
lange on
Aber
air.
wir haben wahrscheinlich schon böse überzogen. Also insofern,
Ich habe
ich lehne
nur
mich noch
ein.
zurück, weil um mein Rückgrat und um ein bisschen zu zeigen, dass ich hier eine Freiheitsstatue drauf habe. Guck.
Ah ja. Ah ja, sehr schön. Oh. Oh. Was steht denn da in klein drunter? Paris und dann?
Statue of Liberty.
Also.
Ja.
Ja, schön. Ich habe ein Wolle Petri.
Ja, das ist ja das, was du von Wolle Petri bekommen hast an dem Tag, wo er sich überlegt hat, ob er tatsächlich bisexuell ist oder ob er heterosexuell bleibt. Und er hat sich dann tatsächlich gegen das Hemd, aber für seine Heterosexualität entschieden. Das ist
Ja,
gut, finde
genau.
ich.
Ich hatte ihn eingeladen. Ich habe ihm ein paar Cocktails ausgegeben
Ja.
und bin zweimal mit ihm weg. Der hatte noch jemanden dabei. Und dann sind wir bei mir auf dem Sofa gelandet. Ich habe die dann so in den Arm genommen und habe Wolle dann quasi meine Zunge in den Hals gesteckt. Und dann hat er
Ja.
gesagt: Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Und hat
Ja.
dann die Flucht ergriffen.
Ja, er hat weitergesungen. In die Hölle, ficken, ficken, ficken. Hat er noch dazu gesungen. Und da hat er den Text aber hinterher geändert und hat einen Song draus gemacht, weil er sein Erlebnis verarbeitet hat. Das ist
Ja.
toll. Ja.
Ja.
Und genauso muss man es machen. Man muss seine Erlebnisse verarbeiten.
Genau, da kommen wir zu einem Erlebnis. Sicher hast du auch eins? Mut zur Wut.
Ich habe mein Buch ist inzwischen auf Seite 64 ungefähr.
Schreibst du ein Buch?
Ja,
Mut
weil es
zur
so ist.
Wut.
Weil
Schön.
die Deutschen haben tatsächlich, das ist diese für mich philosophische Erkenntnis des Jahres ist, der Deutsche ist nicht in der Lage, tatsächlich nicht in der Lage, die Enttäuschung, dass er verarscht worden ist, rauszulassen zur Wut. Das kann er nicht, sondern er schämt sich so sehr, dass er verarscht worden ist, dass er nicht in der Lage ist, gegen diese Verarschung vorzugehen. Das siehst du ganz besonders an Corona. Ein Drittel der Deutschen hat das gerne gemacht und stehen noch heute dazu und lassen sich heute noch jede Minute impfen und sterben leider bald. Ein Drittel aber hat sich reinquatschen lassen. Dieses eine Drittel müsste eigentlich furchtbar wütend drauf sein, dass man, was man mit ihnen gemacht hat und dass sie das geglaubt haben. Sind sie aber nicht, sondern sie sagen so, ja, was sollten wir denn machen? Wir wollen nicht drüber reden. Und das Gleiche gilt für viele andere politische Themen auch. Diese Migrationsgeschichte, jeder in Deutschland merkt, der öffentliche Raum ist im Arsch. Jede Frau weiß, das Leben in Deutschland ist heute so unsicher, wie es seit dem Krieg nie wieder war. Das war noch nie so unsicher, das Leben für Frauen heute. Übrigens, das Gleiche gilt inzwischen auch für ganz, ganz viele Homosexuelle, die nicht permanent mit Fahnen schwenken. Auch die werden von ihren eigenen Leuten angegriffen und stehen plötzlich im schlechten Licht und so. Und alle die müssten eigentlich ja wütend sein darüber. Die müssten ja eigentlich sagen, das geht doch so nicht. Wir können uns doch nicht unser ganzes schönes Leben kaputt machen lassen. Warum so? Wir waren doch schon viel weiter. Warum machen wir das? Können sie nicht, weil sie können nicht zugeben, weil sie wollen nicht zugeben oder können nicht zugeben, dass sie tatsächlich verarscht worden sind, dass sie reingefallen sind auf Märchen. CO2, ein Riesenmärchen, ist jetzt inzwischen klar, haben alle gesagt, was passiert in Hamm, gibt es noch größere Proteste, noch begeisterter gehen sie dahin, weil sie unbedingt dann glauben wollen, dass sie doch nicht verarscht worden sind. Ja, ihr seid verarscht worden, tut mir leid.
Ja, Mut zur
Und
Wut.
darüber schreibe ich, da möchte ich gerne ein Buch zu schreiben. Das mache ich so nebenbei als Hobby.
Ja, Wahnsinn. Ich habe gestern, es hat gestern, als ich in Buchholz war, hat es geregnet. Ich finde es
Ja.
toll für dein Buch. Ich bin bewundere das. Ich will ja auch ein Buch schreiben. Aber naja, ich mag nicht sagen, ich bin zu faul. Eigentlich vielleicht bin ich zu faul. Ich schreibe es einfach nicht. Keine Ahnung. Vielleicht schreibt jemand für mich. Keine Ahnung.
Ja. Ansonsten habe ich Post gekriegt aus Frankreich.
Aha. Bob hat mich angestiftet.
Der Minion heißt Bob. Das ist der
Ach.
berühmteste Bob, weltweit der berühmteste Bob, den es
Ach so, das
wahrscheinlich
wusste
gibt.
ich gar nicht.
Und da ich ja auch Bob heiße, habe ich ein sehr liebevolles Plakat bekommen, wo drauf steht, Bob hat mich
Ach, wie süß.
angestiftet. Finde ich sehr schön.
Ich habe gestern im Regen gestanden in Buchholz bei den Grünen. Ich habe mich untergestellt,
Ah.
weil es hat in Strömen gegossen. Und dann dachte ich, wo stehst du denn eigentlich hier? Nicht, dass du so eine Tür versperrst. Und das war das, wie sagt man, Stadtteilbüro der Grünen.
Ja.
Und da hing ein Aushang. Und da kann man Seminare machen.
Jetzt bin ich gespannt.
Fit im Netz für SeniorInnen. Biodiversität im Körper. Am Freitag, dem 19.06. gibt es Beistellwärmepumpe, ein innovatives Konzept aus Buchholz. Am 30.06. kommt Selbstverteidigungskurs. Am Donnerstag, dem 9.07., da findet dort statt Energiestammtisch, offener Austausch über Erfahrungen mit PV-Anlagen, Wärmepumpe, E-Autos, Smart Meter. So, aber jetzt kommt am 10.07., solltest du dich da anmelden wollen, der
ja.
ausgebucht. Am 10.07. um 21.30 Uhr findet statt Demokratie-Fitness. Mut zur Beteiligung stärken und offen auf andere Sichtweisen zugehen.
Weißt du was? Weißt du, was das Dramatischste ist, was ich seit langem gehört habe? Am 7. Juli, glaube ich, oder 9. Juli oder so, ist in Erfurt der Parteitag der AfD. Und der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Grünen und die Linken bezahlen Busreisen, die bezahlen dir dein Busticket aus ganz Deutschland, wenn du dahin reist und gegen diesen demokratischen Prozess sozusagen dich daran beteiligst, mit Gewalt oder nicht Gewalt dagegen vorzugehen, dass sich da die, dass diese Versammlung, die übrigens gemäß den Statuten mit Parteien und Demokratie und sowas alles stattfinden müssen, das wird sozusagen dort, die Reisen werden bezahlt. Das ist der Untergang der Demokratie, was da passiert. Und sie fühlen sich, das ist total irre, sie fühlen sich im Recht.
Ja, das Interessante an der Nachricht ist, finde ich, dass sie ja nicht sagen, wir müssen den Parteitag stören, sondern wir müssen den verhindern.
Ja. Das ist richtig. Das ist das wirklich Dramatische.
Ja, das muss ich, ach, das ist ja, das ist ja, du erinnerst mich gerade an jemanden, ich weiß nicht an wen. Ja, der ist schön.
Ja, also, ich habe nur eine Auswahl von Stimmungsbarometern zur Not zur Hand, um weiter gute Laune zu verbreiten.
Wir müssen auch Danke sagen. Danke für die Spenden, die reingekommen sind. Vielen, vielen Dank. Falls jemand das Ganze unterstützen will, Informationen hier unten. Wir danken für jeden Euro, der hier kommt. Und hoffen, ich habe heute mein, und hoffen, mach doch mal einen Satz zu Ende, Kai. Und hoffen, dass es euch gut geht. Denn ich habe heute noch mein Rosa und Kay Video gemacht und da ist mir aufgefallen, dass ich immer mein Herz ausschütten kann und dass die Leute machen, die das eigentlich. Und ich hoffe einfach für jeden, dass die auch so eine Quelle haben. Und wenn wir das sind, freut uns das besonders. Denn, also das muss ich sagen, ich lese ja immer alle Kommentare. Zuhören tut euch also jemand. Das wollte ich auch nur sagen. Wir sind, glaube ich, durch, ne?
Die Kamera fährt langsam ran.
Was?
Ich dachte, die Kamera fährt langsam ran. Denn jetzt sind wir groß im Bild und können sagen, Love is in the air.
Ach, wenn du das machst.
Love is in the air. A lot of love. Und vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und nächste Woche sind wir wieder da. Vielleicht um 9 Uhr morgens am Freitag. Man weiß es nicht.
Ja, man weiß es nicht. Ich danke dir für deine unendliche Geduld mit deinem...
Es ist mir eine Ehre. Und auch da siehst du wieder, ich könnte mich ja drüber aufregen. Aber ich kann auch einfach meinen Tag umstellen und dann ist es, mir tut mir ja nicht weh. Ich mach's einfach. Was soll ich mich drüber aufregen? Was macht der auch? Bringt doch nichts. Du machst es ja nicht aus Böswilligkeit oder um mich zu verarschen, sondern du machst es deswegen, weil es nicht geht. Dann geht's eben nicht. Und besser, wir nehmen später einen guten Podcast auf, als früher einen schlecht gelaunten.
Das stimmt natürlich. Ich danke dir.
Es ist, wie es ist. Und langsam fadet die Kamera aus dem Bild. Es ist manuell gemacht, mitgeschoben. Ich habe leider das, was ich haben will, habe ich noch nicht. Aber es kommt.
Kommt alles. Alles wird gut.
Alles wird gut.
Wie hieß die?
Bitte?
Immer gesagt, sie hat alles wird gut. Immer am Ende der am Ende der Sendung.
Ich weiß, wie sie aussieht. Ich habe ihren Namen jetzt. Ich bin mit Namen ganz vergesslich geworden, ehrlich gesagt. Das macht das Alter wahrscheinlich.
Es wird alles
gut. So eine Blonde war das.
Tschüssi.
Tschüssi. Tschüss. Und jetzt aber schnell veröffentlichen. Die warten schon.